Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Dann ist das jetzt Folge 1 der Staffel 3.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisant Staffel 3 Folge 1. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Wir haben jetzt gerade mal ausnahmsweise versucht, uns irgendwie zu organisieren, was wir jetzt wie, wann, wo besprechen wollen. Allianz Brisant geht aber in die dritte Staffel.
Ja.
Und hätte man das gedacht, als wir angefangen haben?
Erstmal moin an alle. Und wir hätten nicht gedacht, dass das mal so ein Erfolgsmodell wird und dass wir da fast von leben können. Hätten wir also nicht gedacht.
Ja, schön wär's.
Aber ja, das wäre das, ne? Ja, das wäre nicht verkehrt. Aber ja, und wenn man überlegt, wir haben angefangen, da war der HSV in der zweiten Liga und Werder in der ersten, dann hat sich das Blatt gewendet, dann waren beide Zweitligisten und jetzt ist es quasi wieder wie am Anfang.
Und ja, wie wir haben nächstes Jahr sind. Nur mit dem Unterschied, dass der HSV ja alles in der eigenen Hand hatte, dass wir endlich ein reiner Erstliga-Podcast werden. Fangen wir einfach mal mit den unschönen Sachen einfach direkt an, würde ich sagen, und sprechen noch einmal kurz über die Relegation. Du hast ja eine Sonderfolge, nenne ich das jetzt mal, zum Abschluss der letzten Staffel gebracht, nach dem verpassten Aufstieg. Und nochmal so kurz für dich zusammengefasst. In Hamburg 2-0 verloren gegen Hertha dann, das tat schon weh.
Das tat weh. Also die Sonderfolge war übrigens eine Sonderfolge, die man noch findet beim Verzellnix-Podcast zusammen mit dem Berger vom Volksparkgeflüster. Und der HSV Klönstuf und dem Krishan natürlich. Und da haben wir dann ausführlich über den HSV gesprochen. Und da kann man sich das alles in Ruhe anhören. Und hier kann man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ja, das tat natürlich weh. Wobei ein Hinspiel, ich glaube, das Problem war, dass man im Hinspiel gewonnen hat, auch so komisch, wie sich das jetzt anhört, aber dadurch hatte der HSV dann wieder was zu verlieren. Und das hat man dann im Rückspiel auch gemerkt, so ein bisschen, ne, dass, das hat man in der vierten Minute, kam dann gleich schon das 1-0 und dann war im Prinzip die Messe so halbwegs gelesen. Also der HSV hat in dem Spiel irgendwie nichts auf die Kette gekriegt. Ich war ja im Stadion. Und das war irgendwie, die ganze Zeit hat man gemerkt, irgendwie geht hier heute nicht wirklich was. Und ist irgendwie schade. Ich glaube, hätten die da nur 1-1 gespielt oder hätten sie sogar verloren, wenn es so nach dem Motto dann Hertha hätte, diesen ganzen Megadruck, so nach dem Motto, wir müssen jetzt hier natürlich irgendwie das an uns reißen. Ich glaube, das wäre anders geworden. Aber so ist es nun mal. Und wenn man dann noch sieht, was Magath gemacht hat. Ich glaube, es war auch taktisch, also ganz ein taktischer Schachzug, da Boateng im Hinspiel erstmal rauszulassen, im Rückspiel zu bringen und ich glaube auch diverse andere Spieler, die dann da abgeliefert haben für ein Spiel. Ja, alles in allem, natürlich war das frustrierend irgendwie, ne? Also es war zum Greifen nah nach der Ausgangslage, aber ja, aber es ist auch kein Drama, kann man auch so sagen. Also vielleicht, das wird man ja sehen, aber vielleicht ist es sogar ganz gut, dass es da noch nicht geklappt hat, sondern dass man jetzt das zweite Jahr mit Tim Walter hat und der Kader weitestgehend ja doch so ist wie im Vorjahr und vielleicht klappt es dann dieses Jahr. Man wird sehen. Ne?
Die Magath-Masterpiece hat er also zugeschlagen.
Ja, Magath.
Wobei in den Interviews nach dem Spiel ja dann behauptet worden ist, Kevin Prinz Boateng hätte das große Sagen in der Kabine gehabt und hat zusammengestellt, mit wem er wie auf dem Platz stehen will und hast nicht gesehen.
Ja. Magath ist ja Schachspieler und ich finde auch, dass er, also wenn er so spricht, also und sich so äußert, dass es man merkt, dieses Strategische durchaus bei ihm. Und ich glaube, das war ganz bewusst so auch. Vielleicht ist das auch, hat das auch Magath gar nicht, der hat ja auch nach dem Hinspiel eigentlich, war ja ganz locker und entspannt, so nach dem Motto, ne? Also vielleicht hat er auch sogar begrüßt, dass der HSV da erstmal in Führung geht, weil da hat sich dann auch gedacht, gut, jetzt denken alle, der HSV hat's in der Hand und ist schon so gut wie durch. Alle haben natürlich so eine Euphorie hat das entfacht Und ja, dann schlagen wir mal eiskalt zu. Und wie gesagt, ich sag ja, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, ich glaube, im Hinspiel die Hertha vielleicht schon gewonnen hätte, so knapp oder so, ich glaube, dann wäre das anders gelaufen. Das ist so vom psychologischen Moment her war das vielleicht gar nicht mal so gut, aber ist alles natürlich spekulativ. In jedem Fall, ich war im Stadion, es lief nicht viel und ja, hab mich auch 90 Minuten ziemlich aufgeregt, weil die haben ja gar nichts zustande. Ich glaube, da gab es nicht eine Torchance. Und die waren auch ziemlich eingeschüchtert. Wenn man sieht, die Spiele davor haben sie 5 Spiele gewonnen. Lief eigentlich alles super bei denen und das war wieder so ganz anders, ne? Und ja, kurzum, und damit kann man es eigentlich abhandeln. Weiter geht's. Und jetzt kommt ja dann die Frage schon auf, wird das jetzt dieses Jahr einfacher als in der letzten Saison? Da sage ich ja ganz klar, nee, das denke ich nicht. Und ja, das Einzige, was für den HSV oder das, was für den HSV spricht, ist, dass man Tim Walter noch hat, den Trainer mal nicht ausgetauscht hat und dass man den Kader beisammen hat. Und sogar Kittel ist ja noch da. Insofern schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal gleich weiter einfach über die Transfers, die getätigt worden sind, die Aussicht etc. sprechen wir gleich. Wollen wir jetzt aber mal über den erfolgreicheren und deutlich angenehmeren Part des Podcasts sprechen, über Werder tatsächlich.
Hol mir mal einen Kaffee.
Ja, hol dir mal einen Kaffee. Ja, Werder hat sie dann am letzten Spieltag gegen Regensburg mit einem relativ ungefährdeten 2:0 geschafft, dann Platz 2 zu festigen. Schalke ist leider nicht ausgerutscht, somit ging dann die Schale halt auch Richtung Gelsenkirchen. Gut, Aufstieg ist Aufstieg, da sollte jetzt keiner großartig rummäkeln oder in der Wunde rumpopeln, wie auch immer.
Hast du eigentlich gefeiert?
Gefeiert nicht tatsächlich. Also es ist einiges an Last ist mir dann erstmal entglitten auf dem Sofa, als dann der Aufstieg perfekt war. Es war ja auch dann noch das Highlight, dass ich ja während des Spiels, während es angefangen hat, hatte ich ja selber noch unser eigenes Spiel, unser vorletztes, glaube ich, in der Saison war das, von der SG Bohabe Stollham. Und bin dann nach dem Spiel wie eine Horde Insekten erstmal losgeschwirrt und ganz, ganz schnell nach Hause, damit ich die zweite Halbzeit noch gucken kann. Hab natürlich über Sky Go dann die ersten 45 Minuten komplett verfolgt und sowas. Also ich war schon im Bilde, was da passiert ist und sowas. Aber dann halt das 2:0, dann relativ früh noch wieder Anpfiff. Und dann war das ja eigentlich nur noch runterspielen. Das hat Werder dann ausnahmsweise mal gut gemacht. Die haben sich ja sonst immer sehr, sehr gerne schwer damit getan, einen sicher gelaunten Sieg. Da geht jetzt der Hinweis in Richtung des Kiel-Spiels kurz vor Ende der Saison, was man da ja noch 3:2 verloren hat. Nach 2:0 für 120 Minuten hat man das runtergespielt und dann war das auch soweit. Das hat einfach nur gut getan. Aufstieg ist dann schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und jetzt ist halt wichtig, dass du aus den Schlüssen oder aus diesen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, auch die richtigen Schlüsse ziehst und es deutlich besser machst als in der Abstiegssaison. Denn wenn wir eins wissen, ist die Bundesliga kein Selbstläufer. Und das wird eine sehr, sehr hammerharte Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da können wir im Ausblick noch drüber sprechen. Hast du denn das Spiel mitbekommen? Oder hast du da irgendwie großartig was verfolgt? Oder?
Letzten Spieltag, ja, durchaus. Den habe ich verfolgt. Und aber war natürlich gedanklich in Rostock. Und auch visuell. Obwohl, wir hatten einen zweiten Screen aufgebaut mit Fadern, der ja doch eher Werder-Sympathisant ist. Und der hat dann da auch drauf gelugt. Aber da irgendwie relativ früh stand ja schon irgendwie das 1:0. Und da war mir irgendwie klar, die werden das wohl machen. Und in Rostock wurde es ja nochmal spannend. Aber dann hatten wir ja doch Mikkel Kaufmann, der jetzt übrigens beim KSC spielt.
Ja, ich habe dir immer gesagt, Mikkel Kaufmann wird eine wichtige Rolle spielen bei euch in der Saison.
Zum Ende hin, ja, ist er nochmal aufgetaut. Aber man hat ihn abgegeben. Kommen wir ja auch nochmal gleich beim Transferaktivitäten drauf. Und er hat aber ein Traumtor gemacht. Und als es 3:1 fiel, da ist doch bei mir die Last abgefallen. Und so kurzzeitig flammte auf, dieses Mal müssen wir das schaffen. Also jetzt sind wir sogar in der Relegation. Wir sind nicht mehr Vierter, wir sind jetzt Dritter. Wir haben diesen Bann gebrochen. Aber dann kam, glaube ich, ein paar Minuten später ja noch immer noch in der Nachspielzeit, dass dieses 3:2, was auch wieder so typisch HSV ist, war nochmal kurzzeitig am Wackeln, aber man hat es dann über die Bühne gebracht und ja, war schon spannend und das hat mich auch gefreut. Also ich glaube, beim 3:1 von Kaufmann habe ich, glaube ich, so gejubelt wie in der ganzen Saison noch nicht. nicht mal beim Spiel gegen den SV Werder im Hinspiel.
Ja, da hast du dich ja komplett zurückgehalten. Hast
ja, da wollte ich nicht, dass du noch aggro wirst. ja. Und nein, das war gut. Also das hat mich gefreut. Und danach war ich eigentlich auch ganz positiv gestimmt. Ja, und dann kam die Relegation, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber so ist es. Und ja, im Grunde genommen ist es ja so gelaufen, kann man fast sagen, wie viele das im Vorfeld ja auch ja, spekuliert haben, dass Schalke Werder wieder hochgehen und dahinter sich so ein Becken bildet an Mannschaften, die das vielleicht schaffen könnten, unter anderem der HSV. Hat es jetzt auf Platz 3 geschafft und das war ja auch nochmal eng mit Darmstadt, die hätten es ja auch gepackt fast, ne? Ja, insofern, jetzt das Saisonfazit, die Saison an sich war vernünftig, war gut. Habe ich ja im anderen Podcast auch schon gesagt, also da kann man mit zufrieden sein. Letztlich, das einzige Manko war zu viele Unentschieden, zu viele Punkteteilungen, da hätte man hätte ein, zwei Siege mehr und man wäre ja auch oben drin gewesen. Das war in der Hinrunde das große Problem. Das kann man so sagen. Im Grunde wenige Niederlagen. Also, und eine gute Defensive gehabt und viele Tore geschossen. Glatzel mit Top-Werten. Und insofern, das ist ja eigentlich alles soweit okay. Ne? Ist dann aber natürlich trotzdem immer so ein bisschen tragisch, wenn man dann in der Relegation es nicht schafft. Aber
ja gut, das bleibt nicht aus.
Das ne? ist aber ja so, dass das meistens die höherklassigen
Mannschaften. Also zumindest in der Relegation erste und zweite Liga. In der dritte und zweite Liga Relegation ist das ja ein bisschen anders tatsächlich. Ja,
das stimmt.
Da sind ja die Drittligisten erfolgreicher als die Zweitligisten. Ja, Fazit zur Werder-Saison. Ich glaube, man kann das unter der Überschrift stehen lassen, dank eines Impfausweises haben wir den Aufstieg noch geschafft.
Ja.
Ist natürlich ein großes Thema, das auch immer wieder dann tatsächlich in den Wochen nach dem Aufstieg dann doch nochmal hochgekommen ist. Und
ja,
also es wird schon viel noch thematisiert.
Aber das liegt auch daran, dass Markus Anfang ja jetzt bei Dynamo Dresden Trainer ist, habe ich gehört.
Ja, das ist ja dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen später passiert, dass er da unterschrieben hat. Das ist ja wirklich, also man viele haben ja dann bei Werder auch so noch mal zurückgeguckt, wie verlief die Saison und sowas. Und ich glaube, unter Markus Anfang wäre da nichts passiert, in diesem Sinne von Impfausweis, Impfskandal und blau und blub. Ich glaube, dann hätte man zwar im Aufstiegsrennen mitmachen können, aber dann eher so in der Rolle des ersten FC Nürnberg oder dann halt die restlichen Verfolger, so ab Platz, alles was unter dem HSV war im Prinzip. Man hätte eine Außenseiterrolle irgendwie gehabt bis zum 33., 34. Spieltag, aber eigentlich wäre da nicht großartig was passiert. Ich denke schon, dass diese Geschichte da, dass Ole Werner übernommen hat oder beziehungsweise übernehmen konnte dann in dem Fall, ausschlaggebend war, aber es war auch längst nicht alles so gut, wie es dann halt auch ja, vielleicht im Endfazit aussieht. Ich fand das Mittelfeld bei Werder sehr schwach teilweise. Das konnte kompensiert werden durch die enorm starke Innenverteidigung, wo uns, glaube ich, so mancher Bundesligist tatsächlich drum beneidet hat mit Toprak, Friedel, Veljkovic, die qualitativ einfach in der zweiten Liga eigentlich nichts zu suchen gehabt hat. Und natürlich auch der Sturm. Ja. Was ihr mit Glatze hattet, haben wir zweifach ja dann mit Duxch und Füllkrug gehabt. Aber habe ich auch schon ein paar Mal dann tatsächlich in der letzten Staffel des Podcasts, muss ich ja jetzt dann sagen, angesprochen, dass mir auch so die Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld fehlt. Du hattest zwar zwei boxstarke Torjäger mit Füllkrug und Duxch. Ich glaube, Duxch 21 und Füllkrug 19 Saisontore, irgendwie so war das aufgeteilt. Aber du, der nächstbeste Torschütze war dann halt Marco Friedl mit 4 Saisontoren und der ist bekanntlich Innenverteidigung oder Innenverteidiger. Und ja, es ist dann, weiß ich nicht, es ist schon blöd, wenn dann da aus der zweiten Reihe nichts passiert, sondern du dann halt immer dich auf Füllkrug und Dux verlassen konntest. Die haben ja gescored dann, wobei bei Füllkrug das ja auch 11 Spieltage gedauert hat, bis das funktioniert hat. Und auch erst dann mit dem Werner-System dann auch wirklich Früchte getragen hat, mit beiden zusammen. Und ja, also das Mittelfeld ist und bleibt eine große Baustelle bei Werder, auch wenn man aufgestiegen ist und auch wenn man vielleicht relativ souverän aufgestiegen ist, wie das dann so manch einer vielleicht behauptet, ist das noch eine große Baustelle, die auch, denke ich, gleich nochmal, wenn wir über die Transfers sprechen, von mir auch nochmal thematisiert wird. Ja, aber sonst, ich glaube, wie du es auch beim HSV gesagt hast, letztendlich, leider ist der HSV dann halt nicht aufgestiegen, aber ich glaube, das war trotz dessen, dass das wirklich eine sehr, sehr, sehr gute zweite Liga war, mit Schalke, mit Werder, mit dem HSV, mit Nürnberg, die auch eine meines Erachtens erstaunliche Saison gespielt haben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so gut dabei waren oder dabei gewesen wären. Und ja, soll man unzufrieden sein, wenn man aufgestiegen ist? Nee. Also
ich glaube nicht.
Das Minimalziel Aufstieg ist erreicht worden, was man so als Fan dann sich halt auch gesetzt hat. Im Verein war das vielleicht noch ein bisschen anders kommuniziert. Aber ja, Darmstadt, Pauli haben, also das war eine überragende Zweitligasaison, es hat einfach nur Spaß gemacht.
Ja, sie hat Spaß gemacht, das ist richtig.
Ich glaube, für dieser Saison werden viele hinterher trauern, sei es darum, dass man nicht mehr so erfolgreich spielen wird auf Gelsenkirchen, auf Schalke oder in Bremen, weil man jetzt erst Dickist ist wieder und da gegen Bayern sich an einem Freitagabend 4 Dinger von Sadio Mané einfangen darf oder 6 Dinger wahrscheinlich. Aber naja.
Aber nicht von Lewandowski.
Ja.
Der hat ja gestern, ich habe es gelesen, irgendwie sich da durch das Training gestreikt, so halbwegs. Oder
noch ist er ja da, ne?
Mit schlechter Laune da irgendwie aufgetaucht. Aber naja. Ja, das, das mit, was du mit den Stürmern sagst, finde ich nur interessant, weil genau darum geht es ja. Also, das ist ja das, was ich seit Jahren beim HSV bemängel. Und dann sind wir vielleicht bei den Transfers, dass man eigentlich, man braucht so 2 gefährliche Stürmer, ne, Mittelstürmer.
Ja, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir fangen mit Werder an, weil dann können wir gleich über den HSV sprechen. Werder ist noch relativ schnell abgehakt. Dann
hole ich mir noch einen Kaffee.
Weil da passiert ja noch, oder wird ja vielleicht sogar noch was passieren. Wir haben ja noch 2 Wochen länger Zeit als der HSV. Im HSV muss ja der Kader im Prinzip ja jetzt schon stehen. Die Saison geht ja los, ne? Und vor der Saison sollte im Idealfall immer der Kader stehen. Dass das natürlich anders aussieht, das weiß jeder. Das, ne? Also, ja, ist klar. Bei Werder. Was hast du mitbekommen bei Werder? Transfertechnisch?
Oh, relativ wenig, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass Toprak weg ist. Das ist doch, stimmt doch, oder?
Ja, genau. Toprak hat ein Vertragsangebot bekommen. Der Vertrag ist ja ausgelaufen. Toprak hat ein Vertragsangebot bekommen, welches stark leistungsbezogen war für, ich glaube, 2 Jahre, also ein Jahr noch ranhängen im Prinzip, mit einer Option für Spieler und Verein, aber halt stark leistungsbezogen. Und das war auch richtig so von Werder. Ich hätte ihn gerne noch wieder weiterhin im Kader gehabt, einfach weil ich ihn als Type sehr mag. Aber du hast es ja mitbekommen jetzt in der Zweitligasaison. Ist dann doch eigentlich immer ausgefallen, irgendwie mit seiner Wade.
Also 2 Spiele habe ich mitbekommen.
Ja, 2 Spiele hast du mitbekommen.
auf den einen hast du mich ja hingewiesen damals, Amos Pieper.
Ja, genau, Amos Pieper, ist auch gekommen.
Und von Hertha, das habe ich auch mitgekriegt, Stark, den kenne ich ja aus der Relegation noch.
Genau. Ja, Pieper hat man relativ zügig verpflichtet. Innenverteidiger, genauso wie Niklas Stark. Bei Niklas Stark war es sogar ganz lustig. Nach dem Relegationsspiel vom HSV hat er ein Interview gegeben. Nee, der hat ein Interview in Berlin gegeben. Das war ja das Hinspiel. Nach dem Spiel hat er ein Interview gegeben. Und da wurde dann thematisiert, dass er, dass sein letztes Spiel im Olympiastadion war und dass er jetzt leider verloren gegangen ist und was weiß ich. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch einer für Werder tatsächlich. Hab mir dann den Spieler auch tatsächlich bei transfermarkt.de angeguckt und habe ihn dann aufgrund seines Marktwertes, er lag irgendwie bei 7,5 Millionen zu dem Zeitpunkt, oder jetzt ist er bei 6,5, wenn ich das gerade richtig sehe, habe ich den als utopisch für Werder abgestempelt, aber Frank Baumann Masterclass hat zugeschlagen, ja. Ne? Und hat dann da halt relativ zügig die Innenverteidigung geschlossen. Also es war nie eine Baustelle so gesehen, aber Toprak-Ersatz theoretisch da. Ob das, ob die jetzt die Rolle einnehmen können von Toprak, wird sich zeigen. Aber ich glaube, eine Innenverteidigung, die stark Pieper Veljkovic Friedel heißt, lässt sich in der Bundesliga relativ gut lesen. Und ja, da kann man mit zufrieden sein.
Der Pieper ist ja sogar dazu noch relativ torgefährlich, so was ich so mal mitgekriegt habe. Der ist ja kopfballstark, oder?
Ja, beide sind ja relativ kopfballstark. Beide bringen eine gute Größe mit. Pieper ist 1,92. Pieper hat aber, ich glaube, in der Bundesliga erst ein Tor geschossen tatsächlich.
Aber in der Nationalmannschaft habe ich das mal mitgekriegt. Da hat er auf jeden Fall...
Muss ich mal eben gucken, das Profil wird gerade von ihm offen. Oder nee, da ist er auch noch torlos. Also ja, ja, kopfballstark ist er auf jeden Fall. Wenn man 1,92 ist und die Physis dann halt hat, die einen Arm aus Pieper hat, dann sollte man schon gefährlich sein als Kopfballspieler. Ja, mal gucken, was Werder daraus macht. Also ich habe immer so das Empfinden gehabt, dass Werder lange Zeit die Körperlänge der Spieler missachtet hat, sage ich jetzt mal. Und ja, lange Zeit keine Kopfballspieler mehr hatte. Also der letzte richtig starke Kopfballspieler, den ich jetzt in Erinnerung habe, ist Theodor Gebrselassie. Der war aber auch 1,78 und hatte einfach eine Sprungkraft wie keine Ahnung, zwei aufgezogene Federn. Ja, und dann davor war es dann Mertesacker und Naldo, die aufgrund ihrer 2 Meter einfach, die du nur anschießen musstest in Gesichthöhe und dann war das ein Tor. Und ja, jetzt ist das mal passiert. Ich glaube, Stark ist 1,90 oder 1,91. Nee, 1,90 ist der. Ja, bringt mal ein bisschen Physis mit rein. Ich bin gespannt, wie gesagt, was Werder daraus macht. Und vielleicht sind Eckbälle dann ja wieder mal ein aktiveres Thema, ne? Was ja bei Werder letzte Saison nicht so ganz oft geklappt hat. Aber sonst hast du nichts mitbekommen tatsächlich.
Nee, nicht wirklich, nee. So. Ich habe ja, mich aber auch, muss ich sagen, eine Zeit lang auch ein bisschen rausgehalten. Ich habe mich auch beim HSV so ein bisschen rausgezogen, weil nicht, weil ich frustriert war oder so wegen der Relegation. Das habe ich relativ schnell abgehakt, aber ich brauchte so grundsätzlich so eine kleine Auszeit.
Und einen kleinen Detox.
Genau, das geht also jetzt so wieder ein bisschen los, dass ich dann jetzt auch das Interesse habe und jetzt auch gespannt bin, wie es losgeht. Und
ja so deswegen.
Was ist denn noch Wichtiges passiert?
In der Werder-Bubble, das hast du aber, glaube ich, sogar mitbekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In der Werder-Bubble rund um Twitter und dem, nicht vereinseigenen, aber rund um den SV Werder drehenden Forum worum.org, gab es einen riesen Aufschrei, weil Werder an Daniel Kufi-Chiré von St. Pauli am Rumbaggern war und dort gab es dann die ein oder anderen Insider, die das dann ziemlich hoch gepusht haben, der Deal wäre durch und die Indizien haben sich immer mehr dahin bewegt, tatsächlich, dass es dann doch eher pro Freiburg ist und trotzdem hat man sich dann darauf festgelegt, nein, das Ding ist durch, der kommt zu Bremen und es zog sich wie ein sehr lang gezogener Kaugummi tatsächlich, dieses Ding, bis dann endlich Klarheit war, hat das gedauert und die ganze Werder-Fanbubble hat sich da ziemlich und sehr doll aufgeregt und also ich habe dann irgendwann mich dazu zwingen müssen, nicht mehr ins Forum reinzugucken, weil es einfach sehr, sehr anstrengend war und der Deal ist dann geplatzt, es gab wohl wirklich ein öffentliches Interesse auch von Werder Chiré zu verpflichten. Dass jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht ist, dass er nicht zu Werder kommt, würde ich schon fast unterschreiben. Werder braucht halt fürs zentrale Mittelfeld Leute und der ist eher so der Zehner beziehungsweise hängende Spitze Typ und ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt funktioniert hätte mit ihm. Stattdessen hat man
schon stark. Ne?
Ja, aber stattdessen hat man Jens Day verpflichtet aus Kopenhagen, 25-jährigen Achter, ne, der jetzt für 4 Millionen plus noch ein paar Boni zu Werder wechseln wird oder gewechselt ist. Da kommen einem so die Thomas Delaney-Vibes wieder entgegen. Wobei er selber sagt, dass er mit Thomas Delaney überhaupt nicht verglichen werden möchte. Kann ich verstehen. Sind dann halt große Fußstapfen, in die man ihn dann stellen würde. Aber Jens Day war dann im Winter tatsächlich bei Augsburg Thema und da hat Kopenhagen noch eine Ablösesumme von 10 Millionen verlangt. Von daher, auch da muss man wieder sagen, hat die Baumann Masterclass dann halt zugeschlagen. Und,
ist das eigentlich, wenn du Baumann Masterclass sagst, ist das eigentlich auch so ein bisschen
ironisch? Also es ist schon sehr ironisch. Ich bin immer noch kein Baumann-Fan, absolut nicht. Und auch die Werder-Twitter-Bubble ist auch nicht unbedingt immer nur zu 100% hinter Baumann. Und das ist halt so eher so ein ironisches Ding. Nachdem er dann Pieper und Stark verpflichtet hat, gab es dann auch die ein oder anderen lustigen Bilder von ihm mit einer Sonnenbrille der 2000er-Stile. Als Werder noch Titel gewonnen hat. Ich glaube, da habe ich dir auch mal ein paar Bilder davon zugeschickt. Das Letzte, was du siehst, wenn dein ablösefreier Sechser verpflichtet wird oder sowas. Und ja, meme-artig. Dann halt Baumann, wie er halb besoffen durch eine Sonnenbrille schielt. Also ja. Nein, das ist tatsächlich ein bisschen, also von mir sehr ironisch und von der Werder-Bubble auch leicht ironisch gemeint. Ich glaube, dass ich kein Fan von Baumann bin, das brauche ich nicht unterstreichen. Ja, aber bis jetzt muss ich ihn loben. Es ist bis jetzt eine gute Transferperiode und man hat jetzt eigentlich so gut wie den Kader zusammen. Man hat mit Jens Day den Königstransfer verpflichtet, 4 Millionen Euro immerhin ausgegeben. Das ist schon eine Stange Geld. Stark Pieper ablösefrei und dann hat man ja noch die Hängepartie um Lee Buchanan, linken Verteidiger, von Derby County gewonnen. Derby County ist ja abgestiegen. Aufgrund eines Insolvenzverfahrens wurden denen reichlich Punkte abgezogen tatsächlich und aufgrund dessen sind sie dann abgestiegen. Und Buchanan, Marktwert 3,5 Millionen laut Transfermarkt.de, 21-jähriger Linksverteidiger, gilt in England als Talent. Also man verspricht sich von ihm dann doch einiges. Und Derby County hatte zum auslaufenden Vertrag zum 30.06. diesen Jahres noch eine Option, die sie auch angeblich gezogen haben. Nur musste es ja dann geregelt werden, ob diese auch rechtens war, weil Derby County ja bis zum 1.07. Aufgrund des Insolvenzverfahrens nicht Transfers tätigen durfte. Und das musste dann bis zur FA hoch und dann wurde entschieden, er darf ablösefrei wechseln. Dann ist er auch ins Zillertal hingereist, hat dann da dann auch den Fitnesstest da gemacht und dann auch unterschrieben. Und somit hat man die linke Verteidigerposition auch abgehakt. Man hat einen zentralen Mittelfeldspieler geholt, man hat zwei Innenverteidiger geholt und man hat auch noch einen Stürmer geholt. Den kennst du vielleicht sogar auch noch. Der hat sogar schon mal in der Bundesliga gespielt.
Sag mir den Namen.
Ist Schotte. Und Schotte? Ist RB Leipzig damals in die Fänge gegangen. 2016 haben die ihn verpflichtet für 15,2 Millionen Euro.
Oha.
Zu einem damaligen Marktwert von 250.000 Euro. Der hat dann auch seinen Marktwert gesteigert auf 7 Millionen und ist dann halt nach einem Jahr, relativ zeitgenau nach einem Jahr, ist der dann wieder zurück nach England gewechselt, zu West Bromwich. Bei einem Marktwert von 7 Millionen für 15,2 Millionen Euro. Und dann hat er eine ziemliche Hängepartie, ist viel verliehen worden, hat, was als Stürmer dann natürlich äußerst ungünstig ist, kaum Tore geschossen. Und der junge Mann heißt Oliver Burke. Vielleicht sagt er dir noch was. Nee, sagt dir gar nichts. Auch der
Ist das dann, wie ist der denn eingeplant? Als Backup für Duxch oder Füllkrug oder soll er wirklich in die Stammelf?
Ich denke mal, dass sie ihn klar als Backup erstmal einplanen. Und das Ding ist sowieso erstmal, Da hat natürlich auch wieder, pass auf, Ironieschild habe ich, ich nehme das jetzt in die Hand. Da hat die Baumann Masterclass wieder zugeschlagen.
Ich weiß, wie die Folge heute heißt. Baumann Masterclass.
Er hatte noch einen Vertrag bis 2024, glaube ich, bei Sheffield United. Und Werder hat den ablösefrei gekriegt. Sheffield hatte halt dermaßen Bock, sein Gehalt einzusparen, dass sie gesagt haben, hier, nehmt ihn. Ne? Ihr habt ihn umsonst, aber nehmt ihn bitte. Und ja, gut, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, wage ich zu bezweifeln. aber also, der hat nicht die Voraussetzung, also er bringt zumindest nicht Statistiken mit, die sagen würden, er hat jetzt das Anrecht, direkt zu bürgen, ich will einen Stammplatz haben. Der muss sich erstmal beweisen, der muss ankommen. Wenn du dir mal bei Transfermarkt.de oder Kicker mal wirklich seine Vereinsvita anguckst, der hat, glaube ich, in den letzten 5 Jahren 20 Vereine gefühlt gehabt. Immer wieder verliehen worden. Letzte Saison hat er bei Millwall in der zweiten Liga rumgegurkt und ja, ich bin gespannt auf ihn auf jeden Fall. Er hat dann auch gleich im ersten Testspiel gegen Karlsruhe, man lag 1-0 hinten, weil Pavlenka sich hinter einen riesen Bock mit Nikolai Rapp gegönnt hat. Nach 4 Minuten lag man 1-0 hinten und dann hat man Berg in der zweiten Halbzeit eingewechselt und der schießt dann auch gleich 2 Tore. Da waren natürlich gleich wieder alle Werder-Fans im 7. Himmel und hast die gesehen. Ja, ja, abwarten, Tee trinken und
Ich wollte nämlich auch noch auf ein Thema hinaus da. Was war denn da gegen den VfB Oldenburg los in der Vorbereitung?
Ja gut, das sind Testspiele, ne? ja. Prinzipiell ist es immer so, gewinnt Werder alles in der in der Vorbereitung, spielen die eine Scheißsaison. Ja.
Ja.
Kenne ich. Zum Beispiel Abstiegssaison, man hat alles weggehauen, was da war. Man hat nur gegen unterklassige Mannschaften gespielt. Man hatte keine richtigen. Der Härtetest war damals Hannover 96. Ne? Man ist dann klanglos abgestiegen. Ne? Und ja. Davy Selke zum Beispiel hat in der Vorbereitung alles auseinandergeschossen. Ich glaube, der hat irgendwie fast 7, 8, 9 Tore in 5 Spielen oder so gemacht, die man da gemacht hat. Ja, hat dann in der Saison, glaube ich, kein einziges Tor geschossen. Aber gut.
Ja. Aber zumindest hat ja der VfB Oldenburg von der Werder-Reste-Rampe Sebastian Miele zu verpflichten können.
Ja, nicht nur den, sondern Kebabaji ist auch dahin gewechselt wieder. Kebabaji hat bei VfL Oldenburg damals gespielt, ist dann zu Werder gewechselt, war jetzt letzte Saison beim Hallescher FC untergebracht worden und Oldenburg hat sich gedacht, komm, den holen wir uns ran. Ja, und Sebastian Miele hat man aus Helsingør, aus Dänemark, hat man ihn auch wieder reingeholt. Und ja, also ich finde, um das gleich mal anzusprechen, Oldenburg haben nicht unbedingt schlechte Transfers getätigt.
Hoffen wir mal.
Als Zubrot können wir da gleich nochmal zum Ende der Folge drüber reden. Aber ja, sonst bei Werder, was ich noch, wenn ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist Dekeni Salifu, 19-jähriger Deutsch-Togolese von der Augsburger A-Jugend abgeworben, auch der ablösefrei. Also Stand jetzt ist das eine gute Transferperiode gewesen und die geht ja auch noch bis zum 1.9. Das sind ja noch 1,5 Monate, die jetzt Zeit sind. Werder möchte noch einen rechten Flügelverteidiger holen. Mitchell Weiser ist eine absolute Hängepartie. Der besteht irgendwie darauf, dass er eine Abfindung von Leverkusen bekommt, damit der Vertrag aufgelöst wird. Dabei hat er sich jetzt von seinem Berater Christian Nählinger getrennt. Mama Weiser muss das jetzt übernehmen.
Meinst du Freistoß Weiser?
Ja, Freistoß Weiser. Man hat da jetzt die Pistole auf die Brust gelegt und gesagt, so, wir sind weiterhin an Weiser interessiert, aber wir schauen uns auch anderweitig um. Und was jetzt aufgeploppt ist, ist wieder durch das Forum. Ich habe heute das erste Mal tatsächlich seit dieser Chiré-Geschichte wieder aktiv ins Forum reingeguckt. Gibt es wieder den Insider, dass Jairo Riedewald von Crystal Palace angeblich per Laie ein Thema wäre. Ja, lasse ich jetzt mal stehen. Marktwerttechnisch utopisch, aber mit einer Laie vielleicht tatsächlich zu schaffen. Gehaltstechnisch muss Palace uns da auch entgegenkommen. Aber das wäre nochmal die Sechser-Thematik, die ist nämlich nicht geschlossen, auch wenn man gute Transfers getätigt hat. Aktuell würde man mit Gruev Groß, Salifu und habe ich Gruev schon genannt. Ja, mit dem würde man als Sechser in die Saison gehen. Es ist ein bisschen dünn. Quantitativ ist es genug, qualitativ vielleicht nicht für die erste Liga. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Aber sonst bin ich bis dato sehr zufrieden und bin gespannt, was du jetzt über den HSV zu berichten hast. Denn da gab es ja auch eine Hängepartie bei den Abgängen, ne?
Du meinst jetzt Stuttgart. Ja, du meinst, ich wollte gerade sagen, du meinst jetzt nicht Mikkel Kaufmann, der geht zum KSC. Das haben wir schon angesprochen.
Ja, dass ihr den euch nicht verstanden habt, also bitte. Also, wenn das nicht mit dem Aufstieg dieses Jahr klappt, dann liegt es
das daran, so,
dass ihr Mikkel Kaufmann nicht geholt habt. Also sorry, kann ich jetzt dir gleich so jetzt schon sagen.
Okay.
Der wird beim KSC die Liga auseinanderschießen.
Und Winzheimer beim SNFC Nürnberg. Glaube ich auch, in beiden Fällen nicht. Das sind auch Abgänge, die ich verkraften kann. Auch bei Vinci, den ich immer, den mag ich eigentlich so vom Typen, aber irgendwie so richtig durchbeißen konnte er sich ja irgendwie nie. Chuck Vitaze weg nach Gent ist auch okay. Der konnte sich auch nicht durch so richtig. Das sind alles eigentlich alles Spieler, die solide Leistung gebracht haben, aber irgendwie auch nicht die Unterschiedsspieler waren, so wie David Kinsombi natürlich auch, der seit Jahren hohe Erwartungen nicht erfüllen konnte, der jetzt zu seinem Brüderchen nach Sandhausen geht. Ja, dann haben wir noch Alidou, das war ja länger klar, zur Eintracht, kann ich auch mitleben, ist auch eigentlich kein Problem. Da bin ich sowieso am Zweifeln, ob der überhaupt eine Rolle spielt bei der Eintracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den nochmal ausleihen. Und dann die Hängepartie war Josh Wagnumann, wurde ja viel darüber diskutiert. Also das Einzige, was ich daran sehe, was kritisch ist, ist, dass man jetzt eben auf der rechten Verteidigerposition eigentlich nichts hat, außer Moritz Heier, der aber ja im Mittelfeld auch gut performt. Insofern, ich finde, die Position, da sollte man schon überlegen, ob man da nochmal was macht. So, das ist eine Position, wo ich sage, da ist noch vielleicht Handlungsbedarf, dass man da zumindest was hat. Oder vielleicht mal guckt, was ist in der zweiten los. Kann man da jemanden von gebrauchen? Und dann die Ablösesumme, die da kolportiert wurde, irgendwie 7-8 Millionen, das war ja deswegen eine Hängepartie. Die habe ich aber auch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also bei transfermarkt.de steht jetzt 3,7. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht.
Nee, ich bin nicht enttäuscht, weil ich finde, der Marktwert, den haben wir ja jetzt, ich weiß nicht, wie sein Marktwert ist, das kannst du ja auch mal gucken. Der ist ja bei weitem nicht bei 3,7. Ja, siehst du, also das ist mit Bonuszahlungen, weiß ich nicht, da liegen die bei zwischen 4 und 5. Für einen Spieler, der Potenzial hat, der aber, wenn man sich die Statistiken anguckt, auch in den letzten Saisons ganz oft verletzt war und nie eigentlich eine Saison durchgespielt hat, also der sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Und dann kommt auch noch hinzu, dass also er hat Potenzial, aber ich ist jetzt für mich auch nicht ein Spieler, wo ich sage, Donnerwetter, also das ist jetzt ein Riesenverlust. So. Also das kann man kompensieren, denke ich. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt hinterher traue. Ich sage nur, man muss eben gucken, dass man die Position vernünftig besetzt und ein Backup hat. So, ne? Das ist so Abgänge technisch passiert, Zugänge. Also die Leihspieler sind, können wir ja eben kurz durchgehen, sind zurückgekommen. Okay, Schicka Heil, der ja offensichtlich im Trainingslager ganz gut performt hat und überzeugt hat, genau wie Opoku. Aber bei Opoku ist das natürlich auch so, der war ja schon des Öfteren mal wieder bei uns und dann wurde er ausgeliehen. Das war auch immer so, so richtig durchsetzen konnte er sich da nicht. Im Trainingslager sich zeigen und gute Leistungen und so, dass man überzeugt und sagt, ja, da, den Weg gehen wir jetzt, genau wie bei übrigens Amici, zu dem wir ja auch noch kommen. Das ist immer das Erste, aber wenn dann der Liga-Alltag beginnt, das dann auch diese Spannung immer noch zu haben und dann immer noch so gut zu sein, dass man dann wirklich eine Alternative ist, das wird sich erst noch zeigen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass einer von diesen Leuten wie Amici, der ja auch sehr gute Leistungen gezeigt hat im Trainingslager, oder Opoku oder Robin Meissner, den wir auch noch haben aus Rostock zurück, der da auch nicht wirklich überzeugen konnte. Also kann mir gut vorstellen, dass dann noch einer wieder ausgeliehen wird oder sogar verkauft wird. Ja, dann hat man ein paar Jugendspieler hochgezogen. Bent Andresen, glaube ich, zum Berry hat man hochgezogen. Was mich gewundert hat, dass man Fabisch nicht mitgenommen hat, der beim Trainingsauftakt ja dabei war, aber dann nicht im Trainingslager.
von dem ich ja eigentlich auch ein bisschen was halte, aber der spielt irgendwie gar keine Rolle.
Ja, ist ja auch Nationalspieler. Ne?
Von Zimbabwe, genau. Ja. Aber ich habe mal irgendwie durch die Blume gehört, irgendwo gelesen, dass er vielleicht auch verliehen wird, dass er irgendwo Spielpraxis sammeln kann und dann. Aber ich habe so den Eindruck, bei Walter kriegt er irgendwie nicht den Fuß in die Tür. Mhm. Und ja, und dann sind wir schon bei den wirklichen Verpflichtungen.
Naja, Kran ist ja auch noch hochgezogen worden.
Kran, ja, der hat ja schon mal
genau.
ein paar Ligaspiele gemacht und da, ich kann mich an eine hervorragende Vorarbeit erinnern, die er mal gemacht hat.
Ja, genau. Weiß,
haben wir mal drüber im Podcast gesprochen.
Das eine Spiel, 4 Minuten und dann auch gleich
genau.
rübergebracht, weil das war gegen Darmstadt, das 5:0.
Ah, ja, richtig. Ja, ja, ich erinnere mich. Schönes Spiel. Ohne Kittel übrigens. Der ja im Prinzip auch wieder ein Zugang ist, der ja eigentlich schon in den USA war und du kennst ja meine Meinung dazu. Und habe ich ja schon, ich glaube, über Kittel brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel diskutieren. Kittel, ich sag mal, die einzige oder das, was ich jetzt positiv vielleicht daran sehe, ist, dass das vielleicht sogar irgendwie was freisetzt, so nach dem Motto, der war ja eigentlich im Grunde schon weg und jetzt ist er zurück und ne, dass daraus irgendwie so ein bisschen was geschöpft wird und dass er vielleicht auch so eine Art Backup wird und dass dann das, weil man hat jetzt Benesch aus Gladbach verpflichtet fürs zentrale Mittelfeld, was ja wahrscheinlich so der wichtigste oder der einer der beiden Königstransfers ist, würde ich sagen. Und so hat man dann auch eine Alternative. Gut, Kittel wird dann wahrscheinlich wieder über links kommen. Was ja jetzt nicht so seine beste, wo er nicht die besten Spiele gezeigt hat, ist ja doch eher im Zentrum, aber da Walter ja auch oft rotieren lässt innerhalb des Spiels, kann das also vielleicht sogar eine Win-Win-Situation werden. Das bleibt abzuwarten. Ja, Benesch, den, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, den hatte ich vorher auch nicht auf dem Zettel. Kanntest du den?
Ja, Laszlo tatsächlich. Benesch. Den habe ich mir letzte Saison tatsächlich für Werder gewünscht, als sie abgestiegen sind, dass man sich den irgendwie hätte ausleihen können oder sowas. Und der war auch jetzt diesen Sommer tatsächlich auch mal wieder kurz Thema, wohl in Bremen, beziehungsweise hat sich halt so die Werder-Bubble mit ihm beschäftigt, ob der nicht sinnvoll wäre. Also der schlägt wohl ziemlich gute Standards. Bei Paderborn war er mal eine Halbsaison ausgeliehen. Da hat er den einen oder anderen richtig guten Standard reingebracht oder halt auch direkt verwandelt. Ja, also prinzipiell würde ich schon sagen, dass der sich mit Kittel messen kann. Nur ist Laszlo Benesch im Vergleich zu Kittel deutlich defensiver als Kittel halt entsprechend. Aber immer noch kein zurückmitarbeitenderer Spieler. Kittel ist halt so der Zehner. Benesch ist halt so ein Achter, ne, so ein Box-to-Box-Spieler, der aber Qualitäten eines Zehners mit sich bringt auf jeden Fall. Also das ist so das, was ich von ihm weiß.
Ja, ich habe jetzt die Testspiele gesehen, das sah ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Und ich finde es halt ganz gut, dass man da jetzt zumindest Alternativen schafft. Genau wie für Jatta hat man jetzt ja dann auch im Grunde genommen den Königsdörfer, das war ja auch ein Transfer, der sich ein bisschen gezogen hat mit Dynamo. Mhm. Von dem habe ich schon gehört, aber hatte ich auch nie so auf dem Zettel, aber offensichtlich ja durchaus ein Talent. Mhm. Aber das sind eben so, aus diesem Regal kann sich der HSV bedienen und da kann er schöpfen. Und was ich so gesehen habe, ist er sehr quirlig und das ist natürlich für mich, finde ich auch ganz gut, dass man eine Alternative zu Jatta hat, der wahrscheinlich sowieso noch über längere Zeit nicht da ist. Ganz mysteriös finde ich auch, weil man so richtig hört man eigentlich gar nichts da, was er jetzt eigentlich direkt für eine Verletzung hat und warum das so lange dauert. Man hat nur gelesen, dass das Verfahren jetzt endlich eingestellt wurde wegen Dafé und so weiter und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass man darüber jetzt nichts mehr hört, hoffentlich. Aber dass Königsdörfer da ist, ist, glaube ich, auch ganz positiv zu sehen. Ja, in der Saison hat man ja schon Muheim verpflichtet, fest. Und Vuskovic, das hat man ja schon festgemacht. Wobei bei Vuskovic jetzt ja, heute habe ich gelesen, irgendein Verein, Bradford ist, wie heißt die? Bradford, gibt es die?
Bradford gibt es, ja. Ja, genau, Brentford ist angeblich interessiert.
Laut ja, ja, ja. So. Also da ploppt jetzt permanent was bei Vuskovic auf. Das gefällt mir natürlich gar nicht, weil das ist eine Säule, die müssen wir unbedingt behalten. Und wenn es nur diese Saison ist.
Wolverhampton ist auch angeblich interessiert.
Ich frage mich sowieso, also der hat ja schon recht frühzeitig gesagt, er geht auf jeden Fall mit dem HSV, er fühlt sich total wohl, alles ist super, man hat nur sowas gelesen, so, ich werde auf jeden Fall noch eine Saison da spielen und jetzt, ja, die Begehrlichkeiten werden geweckt, jetzt kommt, wird jede Woche irgendwie ein neuer Verein durch die Medienlandschaft getrieben. Ja, also ich hoffe, der HSV bleibt da hartnäckig und sagt hier nicht unter 10 Millionen oder 12 Millionen, keine Ahnung was, so dass er zumindest diese Saison, ich glaube, in dieser Saison muss er unbedingt dabei bleiben. Also das ist essentiell, glaube ich, um den Erfolg wieder einzufahren. Den braucht man dringend. Passiert jetzt nicht sowas wie bei Lewandowski bei den Bayern. Mhm. Also den muss man unbedingt halten. Ja, und was ist da noch passiert? Bilbia von Ingolstadt. Ja, ich sag ja immer so von Absteigern.
Also Werder Bremen hat er gut Kopfschmerzen bereitet.
Ja.
Okay. Das ist ja der den 1:1 Ausgleich im Rückspiel gemacht hat. Also der ist auch so ein quirliger, wirbliger Linksaußen, der, wenn Kittel auf Linksaußen gesetzt ist oder sein sollte, glaube ich, schon noch vor Probleme stellen kann. Also,
ja. Darum wird es gehen. Also ich glaube, der ist so von allen so ein bisschen noch hinten dran. Also von dem, was ich so gesehen habe, ist der jetzt nicht gleich in der Stammelf. Der wird wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Kommt wie Kittel auch von Ingolstadt. Und ja, aber es ist, das finde ich ganz gut und ganz klug, dass man da Alternativen jetzt schafft und geschafft hat. Dass man die Spieler der letzten Saison im Grunde das Konzept, das Konstrukt so beibehalten hat und dass man aber jetzt nach Alternativen gesucht hat. Insofern sage ich ja, man müsste Rechtsverteidiger nochmal gucken und was ich auch finde. Und da muss ich sagen, bin ich absolut bei Tim Walter, der das ja auch gefordert hat. Die letzten zwei Tage habe ich gelesen, man braucht halt noch einen zweiten Stürmer, einen Stoßstürmer oder sowas. Ne? Eine
Alternative. Ja, aber da sind ja auch einige Gerüchte tatsächlich schon im Umlauf, wenn ich mir das so angucke. Also angeblich ist man an Jelle Bataille von Royal Antwerp interessiert, rechter Verteidiger, was lese ich hier noch so? Linksverteidiger Isaac Schmidt von St. Gallen wäre auch noch wieder wohl Thema. Also das ist obwohl auch
links Stürmer.
Ja, linksseitig gut besetzt.
Ja, Muheim und Leibold ist ja auch wieder da. Jetzt spielt ja wieder.
Und Bent Andresen, nicht zu vergessen.
Ja.
Genau. Aber was ich ganz, ganz geil finde, tatsächlich das Gerücht, und das wäre richtig nice, wenn das tatsächlich passieren würde, Matthäus Taferner von Wolfsberger AC, 21-jähriger zentraler Mittelfeldspieler aus Österreich, wenn du dir den mal anguckst auf transfermarkt.de, dann willst du den auch haben. Der hat so eine richtige Wollpracht auf dem Kopf sitzen.
Noch mehr als Fabisch?
Ja, Fabisch ist halt so dieser Afro. Und also ja, guck dir den mal wirklich an.
Heißt der? Taferner?
Matthäus Taferner. Findest du unter den Gerüchten auch bei euch. Das wäre, galt auch oder gilt, also ich weiß, dass er in Österreich als Talent galt. Schon mit 16, glaube ich, in der Bundesliga da gespielt.
Geiler Name auch,
ey. Ja, Matthäus, ne?
Matthäus, das kann ja nur was sein, also. Also frisurentechnisch sind wir schon ganz vorne dabei, würde ich sagen.
Und was ich auch ganz interessant finde, wäre Alfons Samstedt, Isländer, Rechtsverteidiger von Bodø/Glimt, der ja letztes Jahr in der Conference League mit Bodø tatsächlich für Aufsehen gesorgt hat. Und auch er war da maßgeblich mit dran beteiligt, was ich so mitbekommen konnte. Das wäre tatsächlich wirklich auch ein Transfer. Der wäre schon stark, aber ich weiß halt nicht, inwieweit da jetzt tatsächlich was dran ist oder halt auch nicht.
Ja, man braucht im Grunde einen Stürmer, der sich hinten ranstellt, weil Glatze wird gesetzt sein, das ist klar, bei der Quote ist das klar, aber ich finde den Gedanken gut, dass man eben noch einen zweiten dazu hat, weil was ist denn mal, wenn Glatze auch, sag mal, einen Kreuzbandriss hat, ne, und ausfällt die Saison, was ist denn dann? Also man braucht eine Alternative dazu. Ja, und das finde ich, hat man mit auf der Torwartposition und damit sind wir dann ja auch am Ende der Transfers fürs Erste Matteo Raab verpflichtet von Kaiserslautern, den ich tatsächlich in den Relegationsspielen gesehen habe und da auch gut fand, muss ich sagen, gegen Dresden. Sonst kann ich dazu wenig sagen. Er hat ja gleich im Testspiel einen Fehlgriff gehabt. Gut, passiert. Aber ich finde den Gedanken auch nicht so verkehrt, weil ich habe von Johansson, auch wenn er da gespielt hat und da auch gelobt wurde, also hatte ich jetzt nicht so eine hohe Meinung. Ich habe die ganzen Testspiele gesehen und da war, das war noch mehr Slapstick und das war fast in jedem Testspiel so. Und es ist ja wohl auch offensichtlich so, dass er im Training jetzt auch nicht unbedingt derjenige ist, der Gas gibt. Also Tom Mickel in seinem Alter, in seiner Position seit Jahren die Nummer 3 und hinten dran, der kaum Spieler hat, der hängt sich wohl viel mehr rein und ist jetzt auch wieder die Nummer 3. Und dass man da jetzt auch sagt, hier, das funktioniert so nicht, man hat sich da irgendwie, hat einen falschen Transfer getätigt, das war jetzt nicht das, was wir uns gedacht haben. Verpflichten wir dann so einen jungen, aufstrebenden Keeper, den wir dann hinter Daniel Heuer-Fernandes setzen, mit Raab, kann ich nachvollziehen, sagen wir mal so. Und als dritten Mann hat man dann Mickel und dann hat man hinten dran noch Oppermann, den ich ja in Oldenburg gesehen habe. Da war nicht so gut. aber ich glaube, da sind wir auch ganz gut jetzt aufgestellt, also was die Torwartposition angeht. Und deswegen insgesamt kann ich auch sagen, also man hat jetzt von der Bilanz, glaube ich, durch den Transfer von Dingsbums hier, Wagnermann, noch aufbessern können. Man hat ja wohl offensichtlich auch ein bisschen Gelder freimachen können. Ich denke, es wird noch
was. Also ihr habt ja auch schon gut Geld ausgegeben, ne? Also ich glaube, über 7,2 Millionen kolportiert habt ihr schon ausgegeben. Damit seid ihr in der zweiten Liga Spitzenreiter. Das ist schon ordentlich, also für ein zweitliges 7,2 Millionen. Und da wird ja wieder.
Aber die aus der letzten Saison noch drin, ne?
Ja, natürlich, klar.
Buskovic und so. Ja, ich denke, es wird aber noch was passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man noch nachjustiert bis September und man wird jetzt erstmal gucken, wie die ersten Spiele so laufen. Die Testspiele, also das gegen Basel, war natürlich Wahnsinn. Das war, da dachte ich, was ist da los? Das ging ja wirklich gut zur Sache.
Ja, musst du mir von erzählen. Ich habe HSV, ich habe jetzt gerade eben das erste Mal reingeguckt, was ihr so verpflichtet habt und so.
Das Testspiel gegen Basel war, also die Testspiele insgesamt sind eigentlich ganz vernünftig gelaufen. Ich glaube, es gab jetzt keine großen, gab es überhaupt eine Niederlage, weiß ich jetzt gar nicht. Auf die Ergebnisse gucke ich auch gar nicht so, aber das sah alles sehr, also gerade gegen Basel sehr flüssig und sehr gut aus. 5-1 gewonnen und also das Traumtor von Reis, also da dachte ich, was hat der, also was ist denn mit dem los? Also aus 35 Metern, glaube ich, ein Strahl rechts in den Winkel, Marvin Hitz, keine Chance. Also das solltest du dir mal angucken. Also das ist für mich ein Tor des Jahres. Also das ist wirklich ein Top-Tor, und aber auch das Spiel war ganz gut. Aber ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn diese Testspiele gut laufen, dann wird es in Braunschweig, es wird ganz anders werden. Ich glaube, das wird ein unheimlicher Krampf werden. Und deswegen glaube ich auch, dass das gar nicht mal ein Sieg wird. Also ich habe jetzt 1-1 getippt und ich glaube, das wird haarig, die Nummer. Ich kann mich erinnern, letzte Saison haben wir ja auch gegen Braunschweig gespielt im Pokal. Und das war auch ein absoluter Krampf. So gerade mal mit Glück 2-1 gewonnen. Das wird anders als das Testspiel auf jeden Fall. Und ich glaube, solche Spiele, aber da kann der HSV sich gleich dran gewöhnen, weil sowas wird ihm wahrscheinlich 34 Spieltage drohen. Sowas, so ein Szenario gegen tiefstehende Gegner. Und oftmals wird es so sein. Und diese Taktik. Und da muss der HSV eben Lösungen finden. Und ja, schauen wir mal, was das wird, ne?
Ja, damit hast du den Ausblick eigentlich schon erledigt, denn wir haben ja nur diese Episode haben wir ja nur einen Ausblick im Prinzip. Das ist dann schon Braunschweig.
Ja.
Ich bin gespannt. Allgemein so, wir können auch nochmal allgemein über die zweite Liga sprechen. Über die erste Liga können wir dann ja sprechen, wenn es dann Thema ist, weil
ja,
da wird ja noch einiges passieren. Und das können wir ja gleich in Verbindung bringen mit unserem Tippspiel.
Ja.
Alle anmelden. Alle anmelden, genau. Meldet euch bei uns, dass ihr euch da eben anmelden könnt. Das Zweitliga-Tippspiel geht natürlich morgen Abend schon los. Das heißt, da müsst ihr euch beeilen, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich habe jetzt schon den Link ein paar einigen unserer Zuhörer zugeschickt.
Ich werde da auch gleich nochmal weitermachen.
Beginnt ja auch gleich schon mit einem Kracher, muss ich sagen. Ne?
Also kann ja, also ich freue mich richtig morgen auf das Spiel. Und bin ich ganz ehrlich, ich habe richtig Bock, jetzt mir diese zwei Wochen zweite Liga zu gönnen, dann Pokal durchzusuchten das Wochenende und dann nie wieder zweite
Liga zu kommen. Ich wollte gerade sagen, ihr fliegt erstmal gegen Cottbus raus und wir gegen Bayreuth. Und dann
ja,
ist wieder
nee,
alles.
Ja, nee, doch, also ich habe auf jeden Fall Bock jetzt auf die zweite Liga, mir das tatsächlich noch reinzuziehen, so, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich mir die zweite Liga angucken werde. Ich bin einfach gespannt. Ich muss sagen,
ich werde jetzt wieder erste Liga gucken, weil mich das durchaus interessiert, wie wer da sich eine erste Liga schlägt. Also das ist zumindest wieder ein Argument, mehr erste Liga zu gucken.
Also ja, ich glaube, das geht einigen so. Also das, ich glaube, mit Schalke und mit Werder sind jetzt wieder zwei durchaus sehr interessante, ich nenne es jetzt aber Projekte, wieder in die Liga reingekommen und mit Greuther Fürth. Ich mag Greuther Fürth, ich habe nichts gegen die, um Gottes Willen, bitte versteht mich da nicht falsch, aber man hat es letztes Jahr gesehen, Greuther Fürth hatte in dieser Liga nichts zu suchen und das macht die Liga automatisch unattraktiv, wenn du da einen schon vor Spieltag 1 feststehenden Absteiger im Prinzip hast. Ich meine, hätte natürlich auch komplett anders laufen können für Greuther Fürth. Aber auch Bielefeld, gut, die haben sich in dem ersten Jahr haben die sich gut geschlagen, haben die Klasse gehalten. Das zweite Jahr jetzt, es war verdient, ne? Muss man einfach so sagen. Und gut, hätte jetzt Hertha noch den Platz mit Hamburg getauscht, ich glaube, dann wäre das die beste erste Liga seit Jahren. Wie es ja halt letztes Jahr dann auch getitelt worden ist über die zweite Liga. Aber ja, die zweite Liga hat auch an Attraktivität gewonnen, dadurch, dass Magdeburg, Kaiserslautern und Braunschweig, also drei wirklich sehr interessante Vereine hochgekommen sind. Und ich werde tatsächlich die zweite Liga, wenn ich sie verfolge, mit Leidenschaft verfolgen, aufgrund von Kaiserslautern wahrscheinlich dieses Jahr.
Der Betze.
Ja, für mich gehört Kaiserslautern, ich bin mit Kaiserslautern in der ersten Liga groß geworden.
Ja.
Ich und die gehören mindestens für mich in die zweite Liga. Und ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, also die werden nicht um den Aufstieg mitspielen, verstehe mich richtig, Kaiserslautern, die werden auch einige Probleme haben. Aber wenn sie es schaffen, über die Durchstrecken hinwegzukommen, die du als Aufsteiger dann vielleicht mal hast, und irgendwie eine Serie starten können, dann kann ich mir vorstellen, dass die am Ende irgendwie zwischen Platz 6 und Platz 10 einlaufen könnten.
Ja? Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich habe das in dem anderen Podcast übrigens auch, da habe ich es auch erwähnt, da ging es ja auch darum. Ich kann mir gut vorstellen, dass die drei Aufsteiger, dass die gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also bei Braunschweig weiß ich es nicht hundertprozentig, aber die bringen, glaube ich, sehr viel mit. Die bringen, also bei Braunschweig ist es natürlich so, das ist eine Fahrstuhlmannschaft geworden. Mhm. Aber Magdeburg da ist ein Potenzial auch von den Fans da und von der ganzen Euphorie und Stimmung. Die haben dazu noch mit Hitz ja auch einen Trainer, der auch ein interessantes taktisches Konzept an den Tag gelegt und Kaiserslautern auch mit dieser Fanbase, mit dieser Stimmung da, das wird eine Bastion werden da in Lautern, da muss man auch erstmal bestehen. Jetzt mit diesem, die waren ja im Grunde schon Insolvenz, da war ja alles schon, die waren ja schon durch, im Grunde ging es ja schon fast darum, so ist der Verein überhaupt noch, kann der überhaupt noch existieren? Mhm. Und das ist ja im Grunde jetzt eine Erfolgsgeschichte und wenn man diese Euphorie und diesen Schwung mitnimmt, dann ich möchte das nicht mal ausschließen, dass die ganz oben mitspielen könnten, sagen wir mal so, vom Etat und von allem wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber mit diesem ganzen Schwung, da rechnet jetzt auch keiner mit. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die eine Rolle spielen, aber das halte ich auch bei Magdeburg nicht für ausgeschlossen. Und wenn man sich dann eben das Tableau so grundsätzlich anguckt, ist das ja eben so, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist. Du kannst im Grunde gar nicht so richtig sagen, wer wird eigentlich jetzt. Also das ist für mich so, St. Pauli zum Beispiel, die könnten rein theoretisch natürlich wieder oben angreifen, aber die könnten auch genauso gut jetzt nach den Abgängen und nach dem, was passiert ist, auch völlig unten reinrutschen. So, ne? Und davon gehen ja, das wird auch passieren. Gehen ja auch viele von aus. Aber gerade weil da jetzt viele von ausgehen, glaube ich, so wird wahrscheinlich das Gegenteil passieren. Dann wird für mich die Kernfrage sein, was ist eigentlich mit den Absteigern? Wie haben die sich aufgestellt? Wie werden die wieder performen? Bielefeld und Fürth. Kann auch sein, dass die wieder ein Wörtchen mitreden. Meistens ist es ja so, dass die solche Vereine dann doch erstmal ein Jahr brauchen oder zwei, um dann wieder ganz oben dabei zu sein. Dann ist Düsseldorf ist so eine Frage, wie geht es das eigentlich weiter? Da ist jetzt ein bisschen Unruhe mit Narei, der will ja weg.
Für mich aber ein ganz heißes Eisen tatsächlich.
Ja,
Für mich auch. Ich hoffe halt ein bisschen auf Tune, der ja immer super Hinrunde spielt und dann eine Rückrunde. Wenn das HSV-Virus erstmal greift, aber das werden wir sehen. Aber Düsseldorf ist ja auch so immer so ein Ding. Hannover hat sich enorm verstärkt, hat den Leitl. Hannover hat allerdings immer auch das Manko wie beim HSV. Die Ansprüche sind hoch und die haben Martin Kind noch im Hintergrund. Und das ist natürlich ein enormes Störfeuer. Aber zu Störfeuern kommen wir vielleicht auch nochmal gleich ganz am Schluss beim HSV. Aber das könnte ja dann so ein bisschen das Manko sein. Aber die sind normalerweise auch oben dran. Ja, und dann gibt es so eine Menge Mannschaften, die man wieder so, ja, die eigentlich überall mitspielen könnten, auch oben, ne, wie Heidenheim, seid immer dabei. Ne, also die du immer nie auf dem Zettel hast, aber dann doch immer eine Rolle spielen. Paderborn, was macht der KSC, wissen wir nicht. Was macht Nürnberg? Nürnberg auch Trainer behalten, gutes Konzept soweit. Ne? Was macht Darmstadt, die letzte Saison hervorragend gespielt haben. Also sind jede Menge Mannschaften da, die eine Rolle spielen könnten oben. Und ganz wenige, wo du sagst, das ist eigentlich klar, dass die irgendwo im Mittelfeld landen oder so, weiß ich nicht. Das ist total ausgeglichen. Und ja, ich kann da, also das ist enorm schwer, das zu tippen, finde ich, also in dieser Saison.
Aber bevor wir jetzt nochmal eben auf die Bonusfragen von unserem Tippspiel eingehen,
ja,
habe ich noch eine Frage. Du hast ja Magdeburg thematisiert. Und ja, ihr wollt ja folgedessen auch gegen Magdeburg spielen. Wie sehr freust du dich auf den Doppelpack, den Tatsuya Ito gegen den HSV schießen wird?
Also auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
So,
Tatsu hat ja verlängert. Ja. Habe ich gelesen. Tatsu, ja, der kann einen Doppelpack machen und wir schießen 3.
Ja, aber da ist ja noch Moritz Broni Quarteng, der auch nochmal 2
ja, schießen wird. Ist ja also der HSV, also sehr stark HSV geprägt, dann mit Titz noch dazu. Aber vielleicht kann man sich dann auch gut darauf einstellen. Also man weiß ja, wer da ist, so, ne? Ja, Ito ist ja auch, war ja auch so ein bisschen so, also mit ganz, also enorm vielen, wie sagt man, Skills ausgestattet, aber irgendwie am Ende nicht zielführend genug, sage ich mal so.
Hat die PS nicht auf den Platz gebracht?
Ja, PS hatte er, aber ich weiß nicht, so, das war so, so ein bisschen wie Jatta, weißt du, aber Jatta, so der auch teilweise geniale Momente hat, aber dann das nicht, oder wenn läuft bis zum Strafraum, tänzelt alle aus, wo du denkst, das ist traumhaft, und dann kommt eine Flanke rein und du denkst, was ist das jetzt? So ein bisschen so ähnlich war das bei Ito auch. Und ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Auch das wird nicht einfach. Also es sind keine einfachen Spiele da, wo du sagst, das ist mal so eben locker zu machen. Dann haben wir immer noch Sandhausen, diese alten Relikte, ne, aus der zweiten Liga, die immer da sind. Und Hansa Rostock wird nicht einfach. KSC, wie immer, heißes Spiel. Wobei der KSC mit Mikkel Kaufmann jetzt ja natürlich sich ein bisschen geschwächt hat. Nein.
Aber ich sag, also Mikkel Kaufmann, 11 Saisontore mindestens.
Ich sag 4.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, und dann vielleicht können wir das nochmal kurz einbinden. Ich habe heute sollten wir diese Top-News nicht verheimlichen zum HSV, dass der HSV jetzt auch Michael Mutzel freigestellt hat.
Ja, okay.
Und da. 4 Tage vor Saisonstart. Naja. Das sind diese Störfeuer, die ich meine, ne? Also, das habe ich auch gerade geschrieben. Warum muss man das so kurz vorher machen? Kann man das nicht 2-3 Wochen oder 3-4 Wochen vorher machen und Tabula Rasa machen, wenn man weiß, das funktioniert einfach nicht? Der wird ja schon degradiert und ja, das sind die Dinge. An dem muss der HSV dringend arbeiten. Das hat mich schon nach der Saison aufgeregt, diese ganzen Diskussionen, die da losging. Wüstefeld und Jansen und ich weiß nicht was alles. Das ist immer das größte Problem. Das müsste weg, dass der HSV sich nur auf den Fußball konzentrieren könnte. Und ich glaube, das ist in Hannover ja so ähnlich, ne? Das,
ja, also
auch mal was los, ne?
Das bleibt so. Also das wird immer so bleiben. Aber wir haben es ja jetzt dann groß jetzt geschafft. Wir haben jetzt einmal über die zweite Liga gesprochen. Also es ist wieder alles offen, sowohl unten wie auch oben. Man kann sich vorstellen, die einen spielen damit, können aber auch unten reinrutschen und die einen könnten unten reinrutschen, aber werden oben mitspielen. Wie auch immer. Das Wichtigste ist ja jetzt unser Tippspiel.
Ja.
Aber bevor wir jetzt über das Zukünftige reden, möchte ich nochmal dich bei dir nachfragen. Ich weiß das nämlich nicht mehr. Wer ist denn eigentlich letzte Saison beim Allianz Brisanz Tippspiel der zweiten Liga? Wer ist eigentlich Erster geworden?
Ich glaube, ein gewisser Carlo Bancelotti.
Ja.
Ja.
Und ja, auch sehr souverän, ne? Auch sehr souverän, ne? Also.
Ja, du hast das lag nur daran, dass du vor dem ersten Spieltag schon alle 34 Spieltage durchgetippt hast und nichts mehr gemacht hast. Das war dein Geheimrezept.
Ja, ich habe halt einfach wirklich jeden Spieltag getippt. Ja. Das ist dann halt vielleicht dann auch der bringende Punkt gewesen. Nein, Erster, damit das einfach mal gesagt worden ist, wie gesagt, den Platz habe ich belegt. Bennett ist Zweiter geworden und Kevin Ergens Dritter. Ja, das sind die Treppchen.
Die beiden solltest du noch zum Tippspiel einladen, zum Neuen.
Ja, Bennett habe ich tatsächlich schon eingeladen. Kevin Ergens muss ich noch erledigen. In die Champions League Quali hat es Jan Schütt geschafft.
Oh.
Sandro und Tarek fahren nach Europa in die Euroleague. Und wenn halt zwischen Platz 1 und 6 der Pokalsieger ist, dann fährt Eder wenigstens in die Conference League.
Und wo landet ein gewisser The Frikolix? Also.
Ja, nicht europäisch, auf Platz 8.
Hey, Platz 8 reicht das inzwischen nicht mal mehr für Conference League, oder was?
Nee. Deutschland hat ja 6 internationale Startplätze.
Oh, scheiße.
Und kriegt den 7. durch den Pokal, weil die Euroleague ist ja theoretisch der Pokal der Pokalsieger.
Ja.
Und dieses Jahr ist das anders. Man hat 8 Startplätze.
Oh, aber ich bin ja Sieger der Herzen geworden, das kann man doch sagen, oder?
Ja,
okay. Also,
ich sag mal so, nach unten bist du näher dran als oben.
Ja, ist gut jetzt, ja. Ist das nicht genug gedisst und gemobbt hier?
Nein, sprechen wir mal das diesjährige. Weil wir hatten ja jetzt das Malheur, sage ich jetzt mal, dass wir kein reiner Zweitliga-Podcast mehr sind. Und aufgrund von einem Verein aus Stelling, die eine Müllverbrennungsanlage sind, auch nicht, also dank denen, bedankt euch bei denen, dass wir 2 Tippspiele haben. Es gibt einmal Allianz Brisanz 1 und Allianz Brisanz 2.
Ja.
Logisch, 1 für erste Liga, 2 für zweite Liga. Ihr müsst nicht bei beiden mitmachen, ihr könnt auch nur bei einem mitmachen. Aber jetzt ist Thematik Allianz Brisanz 2 und da wollten wir beide einfach mal darüber sprechen. Wenn wir dann unter Tippabgabe gehen, können wir den ersten Spieltag hier tippen. Über die Spiele selber können wir auch gleich nochmal reden, aber die Bonusfragen, die bringen ja richtig dick Punkte. Ja. Und da würde ich sagen, scrollen wir mal ganz nach unten und fangen von unten nach oben an.
Ja.
Und du beantwortest mir jetzt die Frage, wer Herbstmeister wird.
Der Hamburger Sportverein.
Was denkst du, was ich dort stehen habe?
Das ist schwierig. Du hast dann sicherlich, weiß ich nicht, vielleicht auch den Hamburger Sportverein.
Nein, es ist nicht der Hamburger Sportverein, es ist der Glub. Ich habe Nürnberg tatsächlich als Herbstmeister in Verdacht.
Also Herbstmeister werden wir eigentlich immer, das ist das Ding ja, aber wir werden am Ende leider nicht Erster. Deswegen habe ich den Herbstmeister HSV getippt. Okay, Nürnberg, ja, die kommen wir gleich noch zu, habe ich auch gut dabei. Weiter.
Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren?
Ja, da habe ich den Hamburger Sportverein erwähnt wegen Robert Glatzel.
Was denkst du, ist es bei mir? Es ist ganz logisch. Du musst einfach jetzt nur eins
in Nürnberg.
Nee.
Wieso? Du hast auch eben schon Nürnberg.
Wo spielt Mikkel Kaufmann?
Ach ja, ist ja klar.
Nein,
das ist jetzt ganz eh genommen.
Bei mir steht tatsächlich auch der HSV. Bobby Glatzel ist, glaube ich, da das heißeste Eisen auf dem Platz. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wer da noch Konkurrenz schüren könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Bielefeld irgendwie ein Kaliber dabei ist. Klos, ja, okay, der wird auch seine Tore machen, denke ich. Wird aber, glaube ich, keine große Rolle mehr spielen. Jani Serra könnte natürlich bei Bielefeld was Interessantes sein. Ne? Ich guck mal bei Fürth, da ist Branimir Gotha ja noch im Verein. Das könnte auch spannend werden. Der könnte auch vielleicht so das ein oder andere Tor schießen. Nürnberg, fällt dir da gerade ein Spieler ein, bei denen, wer da Tore schießen wird?
Ja, Vinci.
Oder Scheffler haben die, glaube ich, auch noch. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr. Nee, glaube ich bei beiden nicht. Aber ich glaube vielleicht.
Aber Quadrodua haben die geholt. Ein Spieler, der auch bei Werder tatsächlich im Gespräch war. Schweizer. Bei St. Gallen hat er gespielt. Ist Stürmer. Wenn der einschlägt, vielleicht könnte das auch was werden.
Ja.
Stimmt. Hannover? Haben die was?
Mit Sicherheit. Ich frage mich nur, was. Ich habe mich so breit gefächert, bin ich nicht.
Also mit Bayer, Nielsen, Teuchert und Weidand und Hinterseher.
Ja.
Also sind quantitativ stark aufgestellt, aber
weil ja,
fünf werden zusammen sechs Saisontore schießen.
Ich glaube, sag mal, Hinterseher und Weidand kannst du rausnehmen. Weidand, ja, der trifft ab und zu mal, aber der ist nicht so einer, der jetzt irgendwie eine 20er-Quote erreicht. Hm. Ja, insofern ja.
Ja, also Bobby Glatzel eigentlich.
Ja, habe ich auch.
Ja. Habe ich auch. Mhm. Gut, welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18?
Ja, ich habe auf den Relegationsplatz momentan, das kann sich alles noch ändern, den SV Sandhausen stehen.
Mhm.
Platz 17, Jahn Regensburg. Die hatte ich letztes Jahr übrigens auch drin. Die haben ja dann so eine
Top-Hinrunde
gespielt. Aber sie haben ja zur Rückrunde, sind ja fast noch runter. Ja. Also die sind ja noch fast reingeraten. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es soweit sein. Deswegen habe ich die drin. Und auf Platz 18 habe ich Eintracht Braunschweig.
Bei mir geht die Hansa Kogge in die Relegation. Leider. Ich finde ja, den Verein selber finde ich interessant. Auch für die waren in der Bundesliga, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. 17er wird bei mir Eintracht Braunschweig. Und auf Platz 18 habe ich tatsächlich Magdeburg stehen.
Ach. Ja, die habe ich gar nicht da drin.
Ja, also ich glaube, dass die sich nicht so schwer tun werden in der Liga. Ich glaube, der Abstiegskampf wird ein bisschen offener. Kann mir sogar vorstellen, dass dieses Jahr deutlich mehr Punkte vonnöten sind, als in den letzten Jahren in der Liga zu bleiben. Und dann,
das glaube ich auch.
Dann werden sich leider, denke ich mal, Braunschweig und Magdeburg schwer tun. Auch Kaiserslautern, aber ich glaube an die. Ne? Deswegen habe ich die da einfach mal rausgelassen.
Ja.
Ja, und dann die glorreiche Frage: Welche Mannschaften belegen Plätze 1 bis 3?
Platz 3 ist bei mir der Club. Der Club, die Glubberer. Platz 2 ist bei mir Hannover 96. Ja, tatsächlich. Und Platz 1 ist der Hamburger Sportverein. Aber nur, weil ich mir das so wünsche. Aber ich wünsche mir das so, sagen wir mal so. Aber ob das wirklich realistisch ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also viele sagen ja, er ist Top-Favorit und so. Aber darin sehe ich genau die Gefahr. Ich kann es nochmal ganz kurz sagen. Also die einzige Option für den HSV, Erster zu werden und aufzusteigen, ist tatsächlich vom ersten Spieltag an versuchen, jedes Spiel zu gewinnen.
Ja.
Und so, dass man ab 25., 26. Spieltag schon ganz klar sehen kann, die werden definitiv aufsteigen oder dass das zum 28., 29. Spieltag klar ist. Weil wenn das ab 30. immer noch darum geht, wer könnte und so weiter, dann ist klar, das werden die nicht schaffen, weil dann geht wieder das los, was immer losgeht. Da werden die Nerven flattern und die werden es wieder vergeigen, weil dann wird es heißen, vergeigen sie es jetzt zum 5. Mal. Und das ist ganz klar für mich, das wird so danach auf hinauslaufen. Die müssen es vorher machen, die müssen im Grunde FC Bayern jetzt machen und jedes Spiel gewinnen.
Ja.
So, das ist die einzige Rettung für den HSV. Punkt. Und wenn das nicht passiert, werden die 7. 8.
Uiuiuiui, jetzt geht's aber los hier. Bei mir, ich habe das aber tatsächlich jetzt nicht gerankt, wer Erster, Zweiter, Dritter wird. Ich nenne jetzt einfach alle drei von weg. HSV, Nürnberg und Düsseldorf.
Ja,
wer da jetzt Meister wird, also ich bin ja, also mittlerweile muss ich ja sagen, tut mir der HSV ja auch ein bisschen leid. Ne? Wir haben.
Wir wollen ja kein Mitleid.
Von Bremen. Sollte Werder natürlich in der ersten Liga bleiben, wünsche ich mir schon, dass der HSV auch aussteigt. Es ist schwierig, ne, weil der Transfermarkt ist halt auch wirklich noch anderthalb Monate offen. wenn ich mir das so teilweise angucke, also viele sehen ja in Hannover 96 einen Kandidaten. Aber da ist ja auch im Moment der Bock richtig fett. Dieser Martin Hansen, das ist ja deren zweiter, Schrägstrich, dritter oder vielleicht sogar mittlerweile vierter Torhüter. Der hat ja jetzt irgendwie Hannover 96 verklagt, und weil der aussortiert ist, weil sie den in die zweite Mannschaft stecken wollen. Dabei hat er letzte Saison 11 Spiele gemacht. Und ja, also da ist auf jeden Fall nicht alles im Reinen. Und ich glaube, der Kader ist auch noch lange nicht fertig. Man hat gerade mal 3 Innenverteidiger so im Kader stehen jetzt. Phil Neumann, Börner und Krainsch. Slowak oder Slowene. Ich glaube, Slowene ist das. Weiß ich nicht. Also kann natürlich passieren. Klar, keine Frage, dass die durchmarschieren. Aber wenn ich mir den Kader so angucke, ist der einzige Spieler, der für mich da irgendwie raussticht, so vom Namen her, Sebastian Kerk. Vorne im Sturm hast du da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler. Bayer von Hoffenheim ausgeliehen, 19 Jahre jung, ist mit dem Marktwert am höchsten, ich glaube der höchste sogar im ganzen Kader, von 3 Millionen. Harvard Nielsen hat man von Greuther Fürth geholt, dann hat man Teuchert, Weidand und halt Hinterseher und dann auch Nicolo Trisoldi, 17-jähriger Italiener, wahrscheinlich aus der A-Jugend hochgeholt, hat noch keinen Marktwert. Weiß ich nicht, also das ist schon... Das ist schon wenig, ne? Also
ich sag mal, die Hoffnung habe ich nicht. Aber ich glaube, dass die deswegen eine gute Rolle spielen, ist, glaube ich, der Trainer, der Leitl. Also der hat es mit Fürth geschafft. Und hat natürlich eine große Aufgabe. Es ist ein ganz anderer Verein. Hannover ist natürlich auch viel größer und das Umfeld ist anders und so weiter. Aber den halte ich schon ziemlich für, also der kommt mir sehr fokussiert vor, sehr ernst immer. Und ich glaube, der weiß, was er will, und ich glaube, der kann da schon was schaffen. Also das ist deswegen, glaube ich, das gar nicht mal wegen den Spielern oder so, aber ich glaube, der kann da was bewirken. Das ist so, glaube ich, das war meine Idee, warum ich die auch so hochsetze. Ich glaube, damit haben sie eine ganz gute Verpflichtung getätigt. Aber man wird das sehen. Also ich sag ja, das ist alles sehr, also im Grunde kann es komplett anders werden. Es ist so ausgeglichen dieses Jahr und schwer abzusehen. Und ja, wer weiß, was da passiert.
Dann habe ich natürlich noch die ein oder andere Frage an dich. Bezüglich des HSV, das haben wir ja letztes Jahr auch gemacht.
Ja.
Wer wird dein Player to watch beim HSV diese Saison? Letztes Jahr war es ja Ansi Suhun.
Ja.
Und ich fand, so ganz unrecht hattest du da ja nicht mit. Der hatte ja schon seine Lichtblicke.
Habe ich das gesagt?
Ja, du hast Ansi Suhun letztes Jahr als Player to watch.
Wow. Ja, der ist ja schade, dass er verletzt ist. Also auf den hätte ich mich jetzt auch wieder sehr gefreut. Ich sag mal, ich glaube, ich habe nicht mehr den Benesch, weil den meine ich, glaube ich, der wird es nicht. Ich glaube eher, es wird tatsächlich eher Königsdörfer. Ich glaube, dass der wird schon spektakuläre Momente haben, so wie der. Ja, der könnte es sein. Ja. Ich sage, leg mich jetzt mal auf Königsdörfer fest.
Wer wird die Enttäuschung der Saison sein?
Ich sag, das Potenzial ist relativ hoch, dass es bei Glatzel sein könnte. Weil der ja so stark vorgelegt hat. Aber es könnte auch auf der linken Seite Muheim oder vor allen Dingen Leibold werden, weil Leibold muss natürlich.
Du musst dich festlegen jetzt. Ein Spieler.
Dann sage ich mal Muheim.
Mensch. Ja. Wer wird euer, zweitbester Torschütze?
Kittel.
Ui. Mit 4 Toren oder was?
Nee, der macht. Ich glaube, dass der Vorteil bei Kittel ist tatsächlich, dass der wird eher so ein Spieler werden, glaube ich, in dieser Saison, der in der 60. reinkommt, 50., 60. Minute reinkommt. Und dann, wenn er dann seine Standards kriegt, der wird schon einige reinsetzen. Also das könnte natürlich auch Königsdörfer werden, aber ich sag jetzt mal Kittel.
Und die abschließende Frage: Wie viele Trainer wird der HSV benötigen?
Ein. Also ich glaube,
Und ich hoffe es auch, die ziehen das durch. Und selbst wenn die ersten drei Spiele vergeigen, hoffe ich, dass sie trotzdem so knallhart das weiter durchziehen.
Das wird die anschließende Frage an die Frage, also an deine Antwort. Wenn der HSV aufsteigt und Tim Walter der Aufstiegstrainer ist, wird der Vertrag verlängert?
Ja. Wir wollten ihn jetzt schon verlängern, deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall kommen.
Okay, gut. Habe ich mir notiert. Mal gucken, ob ich den Zettel im Mai wiederfinden werde.
Ja, dann kannst du mich darauf festnageln, ja.
Du kannst mir natürlich auch in 3 Wochen die Fragen über Werner stellen. Ne? Also,
ja.
Genau. Als Player to Watch beim HSV würde ich übrigens Xavier Amaichi nennen.
Ja, das ewige Talent. Ne?
Ja, also ja, wer weiß.
Er hat ja gute Eindrücke jetzt gemacht. Also es kann natürlich sein, aber I don't know. Aber wir könnten den Zuhörern, die jetzt so lange durchgehalten haben und uns diese Special-Folge dann reingezogen haben, nochmal sagen, dass wir uns dann melden nach den ersten Spieltagen des HSV in der Woche vor dem DFB-Pokal, weil dann kommen dann beide Vereine wieder auf die Matte und dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Und dann können wir schon mal ein bisschen drüber sagen, wie der HSV sich entwickelt hat und wie die Ausgangslage von den Krachern bei Energie Cottbus für den SV Werder und bei der Spielvereinigung Bayreuth für den HSV sein wird.
Ja, beides Drittliga-Aufsteiger tatsächlich. Ne? Und bei Werder weiß ich nicht. Also im Moment habe ich kein gutes Gefühl.
Ja, das ist ich.
Ah, nee, Cottbus ist gar nicht aufgestiegen. Nee, stimmt nicht.
Aber Cottbus ist trotzdem, das wird nicht einfach. Also, das ist unangenehm, sagen wir mal so.
So oder so, sehr unangenehm, ja, auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Jetzt haben wir über die erste und zweite Liga gesprochen und Richtung Ende der letzten Staffel hat sich ja noch ein dritter Verein so klammheimlich bei uns in den Podcast reingeschlichen. Aufgrund unserer Sympathie und der geografischen Nähe zu unser beider Wohnorte.
Es ist nicht Büppel.
Es ist nicht Büppel, nein. Es ist auch nicht meine SG Habestell haben 2, sondern der neue Drittligist, und da gehört er auch hin, vom Namen der Stadt her, ist der VfB Oldenburg. Und was denkst du, was wird das bei denen?
Ich wäre gerne dabei gewesen beim Rückspiel, da war ich allerdings in Leipzig. Das war ja nochmal knapp. Ich habe es dann in Leipzig tatsächlich auf meinem Laptop sehen können. Es wurde da zum Ende ja auch nochmal sehr knapp.
Ja.
Haben sie ja verloren, das Spiel, aber hat dann doch gereicht. Was wird es? Ich hoffe einfach, dass die stabil bleiben, dass sie erstmal ein Jahr schaffen, erstmal in der Liga bleiben und das schaffen. Und dass sich in Oldenburg ein bisschen was bewegt und aufbaut, weil einige Spiele werden wohl in Hannover stattfinden, im Niedersachsenstadion, was ich also geografisch ziemlich komisch finde, weil es ziemlich weit weg ist. Und ich habe ja auch gelesen gestern, dass das Spiel in Dortmund gegen die zweite wahrscheinlich sogar im Signal Iduna Park stattfinden wird.
Oh, das ist natürlich krass, ne?
Ja, wird es. Ich hab's, es ist genau an diesem Datum, ist irgendwie, ich muss mal den Artikel gleich nochmal, schicke ich dir nochmal rüber. Da habe ich gelesen, dass die Oldenburger wahrscheinlich dort spielen werden. Das wird für die Oldenburger natürlich schon ein Highlight sein und die ganze Saison, glaube ich, wird ein Highlight sein, auch für Oldenburg. Ich hoffe, dass man die Euphorie mitnimmt, dass mit dem Trainer, den habe ich ja nun auch ein paar Mal erlebt, der geht ja auch gut voran und ist immer ziemlich energisch am Spielfeldrand, dass sie es einfach schaffen, erstmal in der Saison in dieser Liga zu bleiben oder vielleicht auch eine zweite und dass man dann mittelfristig vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr anvisieren könnte. Aber da muss infrastrukturell natürlich ein bisschen was passieren, das Stadion und so weiter. Da muss tatsächlich so eine Aufbruchstimmung in der Stadt auch entstehen. Es gibt nicht nur Basketball in Oldenburg, es gibt auch Fußball. Und das wäre natürlich zu wünschen, dass vielleicht der VfB Oldenburg auch in ein paar Jahren tatsächlich mal mit Wolfgang Sittgar, der das ja alles so ein bisschen angeschoben hat. Das fand es auch übrigens witzig, weil es gab ja diese Doku damals im NDR. Und das war ja quasi Initialzündung, dass Wolfgang Sittgar wieder kontaktiert wurde, der dann auch sofort gesagt hat, da bin ich dabei. Und seitdem der da ist, im Hintergrund so ein bisschen wieder die Kontakte knüpft und ein bisschen was macht, habe ich so das Gefühl, da bewegt sich gerade in Oldenburg was. Und das ist nicht verkehrt. Und es wäre ja auch nicht verkehrt, wenn die mal in der zweiten Liga wieder spielen. Ich sag mal, von der Stadt, von der Infrastruktur wäre das ja locker möglich, wenn man sieht, was da für andere Städte und Vereine in diesen Ligen inzwischen spielen. Ja, es muss so eine Initialzündung jetzt so da geschehen, sage ich mal. So eine Euphorie, die tatsächlich vielleicht auch eine anständige Drittligasaison jetzt noch bringt, dass das noch ein bisschen weiter forciert wird. Das ist also meine Hoffnung, dass die nicht gleich wieder runtergehen und dann war es das schon wieder. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ja.
Ja, die Gefahr ist halt groß. Bei 4 Abstiegsplätzen, ja, 20 Mannschaften, das ist eine lange Saison auch. 38 Spiele werden da auf die Kollegen in Oldenburg zukommen. Den ein oder anderen interessanten Namen haben sie im Kader. Mit Max Wegner, ein Ex-Bremer, der Kapitän ist und ein Stoßstürmer, der auch sehr vorangeht, was ich so sehen konnte in den Spielen, in den Paaren, die ich gesehen habe. Patrick Möschel hatte auch mal eine relativ starke Zweitligasaison. Ich glaube, der war auch bei Kiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, Dresden und Magdeburg, da hat er gespielt, so war das. Da war der auch nicht ganz schlecht, Österreicher. Mit Budgie von Werder Bremen einen talentierten Außenspieler geholt. Manfred Starke, ich glaube, ein ehemaliger namibianischer Nationalspieler. Ja, genau, hat 7 Spiele für Namibia gemacht. 31 bringt auch also Erfahrung mit sich. Hat jetzt bei Zwickau letztes Jahr gespielt. Bei Kaiserslautern hat er Erfahrung gesammelt. Bei Rostock hat er gespielt. Ich glaube, der hat auch in der zweiten Liga Spiele gemacht. Ja, nur 5 Stück, aber der bringt halt reichlich Erfahrung mit. 200 Zweitligaspiele bringt er 200 Drittligaspiele bringt er mit. Und ja, dann natürlich mit Sebastian Mielitz. Ich glaube, das ist so der größte Name bei dem jetzt im Kader. Einen erfahrenen Torhüter geholt, der mit der Rückennummer 49 übrigens auflaufen wird. Finde ich irgendwie kurios und lustig.
Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ja,
ja, Mielitz, 62 Bundesligaspiele, 33 Zweitligaspiele, 76 Drittligaspiele, ist von Helsingør ablösefrei geholt worden. Ja, ich würde ihm wünschen, dass er hier in der Region, in der er groß geworden ist, auch wieder Fuß fassen wird und
ja, klar,
eine gute Drittligasaison spielen wird. Der erste Spieltag ist ja auch gleich ein Riesenkracher tatsächlich.
Ja, absolut. Das ist natürlich ein Hammer, gleich gegen Meppen.
Ja, und ich habe tatsächlich gerade die Ticketseite offen. Ich bin im Überlegen, mir tatsächlich Karten zu kaufen.
Das ist in Meppen, oder?
Nee, es ist in Oldenburg.
Ah, in Oldenburg. Ja, das wäre was, ja. Ja. Ich weiß, wann spielen die denn eigentlich?
Samstag, 14 Uhr. 23. Nee, 23. Nächste Woche.
23. Ah, kann ich nicht. Da bin ich ein Gold.
Das ist natürlich eine Schande, ne?
Ja, das ist natürlich ein Kracher, absolut, ja. Da kann man gleich schon die Weichen stellen. Ich habe den Artikel gerade geschickt. Der ist leider nur für Abonnenten, aber ich habe ein Abo drüben, aber ich habe das nicht hier. Aber ich habe das, Dortmund hat ein Zeitproblem irgendwie ein Terminproblem. Deswegen muss die zweite irgendwie auch wegen des Stadions umziehen für ein paar Spiele in den Signal Iduna Park. Und da trifft genau dieses Spiel gegen Oldenburg, fällt da rein. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Oldenburg im Signal Iduna Park gegen die zweite spielen wird. Und das wäre natürlich eine Überlegung, da mal hinzufahren. Das wäre irgendwie geil.
Ja, also ich will mir auf jeden Fall so ein, zwei Spiele von Oldenburg antun.
Definitiv.
Ich bin sogar ganz ehrlich am Überlegen, das ist auch noch eine Thematik, aber ich glaube, dann sprengen wir die Folge langsam. Ah gut, Stunde 40 nehmen wir gerade auch, das können wir auch noch thematisieren, scheiß drauf.
Nach so langer Zeit geht das.
Ja, ist ja die erste Folge der Staffel, da muss man ja auch ein bisschen was raushauen. Ich wollte mit dir nochmal über die Abo-Preise sprechen, die jetzt für einen Erstligisten wieder Thema sind. Ich konnte ja letztes Jahr mit Sky alle Werder-Spiele gucken. Das ist ja dieses Jahr nicht so. Und dann hat sich ja DAZN gedacht, weil wir jetzt Champions League-Rechte und all so ein Kram alles mit da drin haben und unser Programm ja auch noch allgemein erweitert wird, wir müssen jetzt die Preise anheben. Und DAZN kostet jetzt einfach 30 Euro im Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich bin am Überlegen, auf DAZN zu scheißen, auf gut Deutsch gesagt, und mir Magenta Sport zu holen und dann sonntags, wenn ich Werder nicht gucken kann, einfach Oldenburg zu gucken.
Ja. Das ist eine gute Idee.
Ja. Was sagst du zu den Abo-Preisen allgemein?
Ja, ich habe, was soll ich dazu sagen? Ich habe irgendwie grundsätzlich so die, ich sag mal, immer, ich kriege irgendwie Jahr für Jahr mit, dass die Abo-Preise eigentlich immer angezogen werden. Ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass irgendwie mal ein Entgegenkommen da irgendwie der Fall ist. Ich bin ja eigentlich im Grunde, kann ich ja froh sein, dass ich noch in der zweiten Liga bin, weil da für mich ändert sich ja nichts. Ne? Aber wenn ich, ja, ich sag mal, ich kann mal, man kann das kurz fassen. Wenn man in der ersten Liga, also Fan als Erstligisten ist und nicht die Chance hat, auch jede Woche ins Stadion zu fahren und sich dann anguckt, weil, wie das alles sich auch aufteilt mittlerweile nach Spieltagen und wer dann was überträgt und wenn man das dann summiert, was da rauskommt für einen Preis, den man monatlich zahlen muss, um seinen eigenen Verein zu sehen, ist das Hanebüchen. Ich finde grundsätzlich sollte man sich auch mal überlegen, ob man so Einzelmöglichkeiten schafft. Ich weiß nicht, inwiefern geht das bei Magenta, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, dass das immer mit Abos laufen muss. Ich sag mal so, dass der Fan, der Geneigte, der kann sich vielleicht auch 2-3 Spieltage mal mit der NDR2 Bundesliga-Konferenz, die auch geil ist, sich mal über Wasser halten. Aber wenn er dann sagt, so jetzt kommt das Spiel der Spiele, das muss ich jetzt unbedingt sehen, dass der dann auch die Möglichkeit hat, mit 3,50 € oder 5 € oder 4,50 €, keine Ahnung was, oder ein Einzelspiel mal zu buchen und sich das anzugucken. Ja. Also solche Optionen zu schaffen, finde ich, darauf muss das mal hinauslaufen, dass das immer mit diesen ganzen Abos und wenn du das summierst, was da für Preise rauskommen, finde ich passt auch nicht mehr in die heutige, gerade in die jetzige Zeit, wo ja sowieso grundsätzlich die Preise überall angezogen werden und wir eine Inflationsrate haben und die überall gespart wird. Weiß ich nicht, ob das noch so zeitgemäß ist und ob man die Leute nicht eher vergrault und dass sie sich dann eben auch andere Alternativen suchen oder mehr zu anderen Ligen, in andere Ligen gehen und sich das dann angucken. Und Oldenburg ist natürlich dann mit der dritten Liga auch eine gute Alternative. Ja, das ist so meine Einstellung dazu. Irgendwie, ich finde das nicht okay.
Ja, jetzt zahle ich zum Beispiel für Sky aktuell mit allen Paketen. Also ich habe nicht nur Bundesliga und Sport, sondern ich habe auch Film und damals ist das Welt. Ich glaube, jetzt ist das Entertainment. Zahle ich 42,50 €. Dann noch 30 € DAZN obendrauf, wären wir bei 72 €, nur damit ich dann halt alle Spiele gucken kann. Ja. Das ist schon echt hammerhart. Ne? Und da finde ich das System, was in Amerika bei der NFL gefahren wird, ganz interessant. Die haben einen Game Pass, nennt sich das. Mhm. Und da zahlst du dann halt eine Summe im Jahr. Ich glaube, das sind irgendwie über 170, 180 €. Also es ist schon eine stolze Summe. Aber du kannst dir alle Spiele dann angucken. Ja? Und du kannst dann da, ich glaube, in diesem Game Pass sind dann die Highlight-Spiele drin, weil das sind ja auch immer ziemlich viele Spiele im NFL-Bereich dann. Und dann eine Konferenz und die Highlight-Spiele halt. Ne? Mhm. Und wie du sagst, ich glaube, so dieses System des Pay-Per-Views, was es ja bei Sky Select damals gab, ich weiß aber nicht, ob es jetzt Sky Select noch gibt. Ich glaube, das hat man abgeschafft, mit dem man Sky Q integriert hat. Ich fand das nicht verkehrt. Und ich glaube, DAZN, die Kündigungswelle ist riesig tatsächlich. Es gibt einen riesen Aufschrei in der Community. Wenn du dir die Posts von DAZN anguckst, die können da alles thematisieren, einen spannenden Artikel schreiben. Es geht nur darum, ich habe mein Abo gekündigt. Und ich weiß halt nicht, ob das dann so noch wirtschaftlich für die ist. Ne? Also,
ich habe ja auch einen DAZN-Account und irgendwann wollte ich nochmal ein Spiel sehen und das ging dann, das war sozusagen deaktiviert, also es war ja noch da, aber ich musste es dann wieder aktivieren und dann musste ich auch gleich wieder ein Abo abschließen, ich wollte aber eigentlich nur ein Spiel sehen, so, dann habe ich es dann auch gelassen und das sind die Dinge, die kapiere ich auch nicht, also was soll das, also dann sollen sie eine Möglichkeit schaffen, dass man dann ein Einzelspiel, das geht ja glaube ich bei Amazon Prime, geht das, ne? Ah nee, da musst du Prime-Kunde sein.
Ja, da musst du Prime-Kunde sein, dann sind die, aber bei Prime, ich glaube, du zahlst 8 €. Mein Gott, Das ist ja noch überschaubar. Und dann hast du da ja auch nur ein Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung. Das ist dann Dienstags immer. Aber das reicht mir vollkommen aus. Also ich meine, ich habe das immer gerne gemacht, dass ich Champions League geguckt habe, wenn sie lief, wenn ich sie gucken konnte über Sky. Absolutes Highlight immer am Abend gewesen. Auch richtig geile Spiele damals dann mitverfolgt da. Aber ich vermisse es nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, ich auch nicht.
Und ja, es ist halt einfach so, solange ich das Champions-League-Finale noch im ZDF oder in der ARD gucken kann oder bei Sky, wie auch immer, vollkommen egal, bin ich damit zufrieden. Und ja, aber diese Aufstückelung, ich verstehe es auch nicht. Also es ist ja einfach wirklich nicht verbraucherfreundlich.
Nee,
und, absolut nicht. Ja, ich glaube, da muss echt irgendwie eine Lösung her. Und ich glaube, DAZN wäre da gut beraten, wenn die dieses Einmal-Event für wegen mir dann auch ein Zehner. Ne? Also wenn Werder ein Freitagsspiel im Monat hat, dann bin ich bereit, auch den Zehner für dieses eine Spiel am Freitagabend dann hinzublättern.
Ja, ne? solche Optionsmodelle muss es geben. Und man muss ja auch, es gibt ja auch viele Menschen, viele Familien, die eben, ne, die wirklich aufpassen müssen, gerade ne,
ja.
jetzt. Und die aber mit großer Begeisterung Fußballfans sind. Das entkoppelt sich ja so ein bisschen. In England ist das wohl schon so, auch bei den Realspielen ist das ja auch schon so, dass die normalen Fans gar nicht mehr ins Stadion können, weil die Ticketpreise auch enorm hoch sind und da nur noch irgendwie die, sag ich mal, die gehobene Mittelschicht sich das leisten kann und dann im Stadion sitzt oder sowas. Und solche Entwicklungen sind halt, finde ich, das geht nicht, weil der Fußball ist ein breiten Sport für die Masse, für das Volk sozusagen. Ja.
Und da der Stellenwert, den der Fußball halt auch hat in der Gesellschaft, ist halt riesig. Und
genau.
Ne, ich meine, es ist halt einfach so. Und ich kriege es ja jetzt mit VfB Oldenburg ist jetzt ein Verein in der dritten Liga, ist dadurch noch mal attraktiver geworden, weil es ist halt deutschlandweit die Konkurrenz jetzt, nicht nur Regionalliga Nord, wo dann halt wirklich auch mal mit Teutonia Ortensen, ohne den jetzt irgendwie was Böses zu wollen oder sowas. Aber ich gucke mir lieber Oldenburg gegen Meppen an, als Oldenburg gegen Ortensen. Und wenn ich das jetzt mal einfach gegenrechne, wenn Werder jetzt, wie gesagt, ein Spiel im Monat an einem Freitag oder Sonntag hat, ist es für mich deutlich günstiger, mir ein Ticket zu kaufen tatsächlich, wegen der Ostkurve Stehplatz oder Sitzplatz Westkurve, da zahle ich 17 Euro oder 25 Euro. Da bin ich günstiger mit, weil ich damit ja auch noch dann mit Bus und Bahn dahin fahren kann bis zum Stadion, von meinem Zuhause aus, bin ich günstiger mit bedient, als wenn ich ein DAZN-Abo abschließe. Worauf ich einen Monat drauf sitze und 30 Euro zahle, nur um ein Spiel theoretisch zu gucken.
Und du hast ja top, guck dir die dritte Liga an, du hast Aue, kennt man eben, du hast diese Zweitvertretungen von Dortmund drin, von Freiburg drin, dann hast du Dynamo Dresden, Duisburg drin, wen sehe ich da noch, Ingolstadt kennt man, Waldhof Mannheim, alter Traditionsverein, Meppen, 1860 München, das wird ein geiles Spiel, also das wäre natürlich geil, in München sich das mal anzugucken gegen Oldenburg, Osnabrück, Saarbrücken, ja, Wiesbaden, also
Essen ist aufgestiegen, also das ist eine geile Drittliga-Saison dieses Jahr, und dann muss man auch mal wirklich sagen, gut, um das gucken zu können, brauchst du auch wieder ein Abo bei Magenta Sport. Aber das ist noch für Nicht-Telekom-Kunden. Ich glaube, da zahlst du 17 Euro im Monat. Und du kannst alle Drittligaspiele gucken. Also, ne? Ich weiß, was ich mir dann eher angucken werde.
Ja, da muss man sich auch fragen. Ich sag mal, wenn ich jetzt HSV-Fan in der ersten Liga wäre, so ein Spiel gegen FC Bayern in München, da weiß ich auch gar nicht, ob das sich das so lohnt, sich das anzugucken, weil wenn so nach 10 Minuten schon 3-0 steht durch drei Tore von Mané, dann kannst du ja auch besser Oldenburg gegen 1860 München angucken.
Ja, eben. Also, nein, verstehe ich voll und ganz. Und ich finde es halt schade, ne, dass sich der Fußball dann halt für die 18 Bundesligisten und dessen Fans halt dahin entwickelt, dass wenn irgendwie in der Region ein zweiter Verein attraktiv wird oder attraktiv ist, dass man dann irgendwann sagt, so, okay, gut, dann gucke ich mir halt den Fußball an, der noch näher an der Basis dran ist. Und wenn ich kein Geld ausgeben will, ja gut, dann bin ich samstags oder bin ich Freitagabends oder Sonntagmorgens dann halt auf den ortsansässigen Sportplätzen in meiner Region und gucke mir dann da halt feinsten Amateurfußball bei einem Bier und einer Bratwurst an.
Ja, absolut. Und
dahin gehend entwickelt sich das leider meines Erachtens und ich finde das sehr, sehr schade. Und DAZN sollte irgendein DAZN-Mitarbeiter hier zuhören, was ich bezweifle, aber denkt mal darüber nach, ein Pay-Per-View bei euch einzustellen. Ja. Ne? Das, ich glaube, damit würdet ihr euch wieder ziemlich viele Freunde machen. So. Ja, siehste, da haben aber wir...
Zu einem Spiel beim VfB, da sollten wir mal gemeinsam hin.
Ja, auf jeden Fall.
Oder wir gehen tatsächlich, fahren mit Bennett in den Signal Iduna Park und gucken uns ja, Dortmund 2 gegen VfB an.
Das wäre auch eine Idee, ja, auf jeden Fall. Ja, siehst du, dann haben wir alles thematisiert. Wir haben den HSV hinter uns gebracht. Wir haben über den glorreichen, wunderschönen SV Werder Bremen auch kurz gesprochen. Und auch VfB Oldenburg ist wieder kurz Thema gewesen. Wollen wir das jetzt in der Drittligasaison einfach mal weiterhin mit reinnehmen? Oder?
Ja, immer mal so erwähnen.
Klar. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ne?
So ganz unverbindlich, so wenn uns da was auffällt, werden wir das mal integrieren.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben über den Ausblick gesprochen.
Genau.
HSV Braunschweig, nochmal dein Tipp.
Ja, ich hab 1-1 getippt.
Ja.
Meine Hoffnung ist 1-2, wie beim Pokal, aber das wird ein zähes Spiel.
Ich muss mal eben gucken, was ich bei Kicktipp eingetragen habe. Allianz Brisanz 2, ganz wichtig, ne, für die zweite Liga.
Ja.
Ich habe ein 3-0 für den HSV eingetragen.
Ja, wäre auch nicht verkehrt. Hätte ich nichts gegen. Jetzt muss ich mal gucken, wer alles schon getippt hat.
Ja, mach das mal.
Das ist zweite Liga. Nee, irgendwie kann ich das noch nicht sehen.
Tippübersicht. Es haben getippt. Carlo Banzolotti, FCHH, Ela, Free Lila. Keine Ahnung, wer das ist. J.R. Ewing.
Wer ist der Free Lila?
Nico hat getippt, Sefrikulix und Werder Best hat getippt.
Also mein Bruder kann ich noch ankontaktieren, Schipsi kann ich noch ankontaktieren, Schelle kannst du machen, Klönstuf und Hellöch, die werden es noch machen.
Ja, ich habe noch ein paar Leuten den Link gerade zugeschickt. Free Lila, ja.
Das werden wir jetzt aber heute nicht mehr thematisieren.
Aber ist schon hip, muss ich sagen. Ne? Also ja. ich find ihn nicht schlecht. Also wenn ich jetzt auf Malle wäre und ich hätte 5-8 Umdrehungen auf dem Kessel, ich glaube, ich wäre der Lauteste, der das mitgerölt, bin ich ganz ehrlich.
Ich wahrscheinlich nicht, aber ich finde die Diskussion darüber, ob das jetzt sexistisch ist, das ist ja lachhaft. Aber ja. Gut, das
brauchen wir. Stell mal die Ärzte, Männer sind Schweine dagegen und frag mal, ob das dann, ne, also.
Ah, das ist doch alles heutzutage.
Ja, es ist Kunst. Musik ist Kunst und in der Kunst Musik,
darf man viel. Kunst darf man alles fast.
Ja. So. Ja. Schönes Schlusswort.
Jo.
Und ich glaube, wir belassen das jetzt einfach dabei. Ich glaube, wir haben jetzt locker 90 Minuten plus Nachspielzeit hinter uns. Wir haben 90 Minuten Vollgas gegeben.
Absolut, alles gegeben. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann in der Pokalwoche wieder treffen und dann philosophieren.
Ja, siehst du.
Genau.
Ich habe Bock und ich bin gespannt, wie der HSV sich dann am Sonntag ist das Spiel, ne?
Ja.
Wie sich der HSV am Sonntag schlägt. Und ich habe richtig Bock, ich sage das nochmal ein, guckt morgen das Eröffnungsspiel. Ja. Kaiserslautern gegen Hannover 96. Mein Kumpel Lars Brosch ist übrigens, der wohnt ja in Kaiserslautern. Der ist im Stadion tatsächlich. Und ganz ehrlich, ich beneide ihn. Ich hätte mir das auch echt gerne angeguckt. Betzenberg, das erste Mal zweite Liga seit Jahren. Ich wünsche Lars, wenn du es noch hörst, vor morgen, ich wünsche dir ganz viel Spaß in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Holt 3 Punkte bitte und schießt die Hannoveraner aus dem Stadion.
Also, dass Hannover da morgen noch nichts holt, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Aber also, dass Kaiserslautern das erstmal gewinnen wird, das halte ich für
unser Bremerhavener Jung Terence Boyd wird einen Dreierpack schnüren.
Kann gut sein.
Gut, lassen wir das jetzt. Ganz viel Spaß beim Start der zweiten Liga an allen und bleibt heile. Grölt ein bisschen Leila im Garten rum, wenn ihr ein Bier trinkt und bleibt sauber und artig. Bis denn.
Ciao.
Ciao.
Brisant. Allianz 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 Brisant.